So, liebe Caroline, wir schreiben den 26. Juli
2024.
Ein ganz besonderer Tag heute.
Ein Freitag.
Und jetzt kommt die erste Lehrer-Schülerin-Geschichte. Warum ist das heute ein ganz besonderer Tag?
Oh nein!
Komm, bitte.
Ich wusste nicht, dass es eine Quizfrage am Anfang gibt.
Aber das ist eigentlich ganz einfach. Natürlich ist ein besonderer Tag, weil wir wieder mit Two of Us am Start
das
sind.
Das stimmt.
Weil herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Liebe Zuhörer, Caroline und Hardy sind wieder am Start. Und da ich ja, die Schule beginnt ja bald wieder, die Vorbereitungswoche läuft schon, ich muss den Lehrer spielen.
Ach so, es fängt die Schule bald wieder an. Das ist...
Noch ein größeres Ereignis, ein weltumschweifendes Ereignis.
Na, hau raus.
Du wirst jetzt gleich sagen, natürlich weiß ich das. Heute beginnen...
Ach, die Olympischen. Oh,
ich glaube, es sind die 33. Olympischen Sommerspiele.
Natürlich. Nee, nicht gestern, nee, heute.
Es laufen schon Sportarten, Fußball, Handball und so weiter, läuft schon. Aber heute ist die Eröffnungsveranstaltung. Interessiert dich Olympische Spiele?
Also arbeitsbedingt tatsächlich, weil wir darüber berichten beim KiKA, dass die Olympischen Sommerspiele stattfinden. Ich habe auch schon ein paar Anekdoten gehört hier und da. Aber ich hatte es tatsächlich durch dieses ganze politische, diese politische Vorbereitung, habe ich es gar nicht so mitbekommen. Aber die Eröffnungsfeier ist heute erst, sagst du?
Ja. Ja.
Die schaue ich ja gerne. Also das habe ich ja früher schon als Kind gerne geschaut, wenn die da
also ich behaupte mal,
Action machen in Paris.
Das wird die spektakulärste Eröffnungsfeier der Neuzeit.
Meinst du?
Jetzt fange ich wieder an, warum? Es tut mir leid.
Weil sie KI generiert ist.
Nein. Weil sie das erste Mal nicht in einem Stadion stattfindet, sondern auf der Seine. Die einzelnen Nationen werden auf verschiedenen Booten einfahren.
Ach, wirklich?
Und das hat es noch nicht gegeben. Die Pariser Bürgermeisterin ist jetzt vor 14 Tagen in die Seine reingesprungen, als Zeichen davon, dass man in die Seine auch baden kann jetzt. Ich glaube, Paris hat knapp 2 Milliarden investiert, um die Seine sauber zu machen, weil dort soll Freischwimmen sein, dort soll Triathlon schwimmen sein, es sollen dort Wettkämpfe stattfinden und das war vorher nicht möglich. Und das war eins der Ziele von Paris, dass man die Seine so sauber macht, dass man jetzt auch die Olympischen Spiele, und es war bis vor 3 Wochen noch nicht klar, ob das funktioniert, denn da müssen ja Wasserwerte genommen werden, das muss auch klappen. Und jetzt ist es soweit und heute soll die Veranstaltung, wie gesagt, auf der Seine stattfinden. Das finde ich schon, also das, was ich da schon gehört habe, macht mich echt, freue mich drauf. Aber freust du dich so auf die Wettkämpfe? Guckst du das dann? Also unabhängig von...
Ja, du weißt ja, also ich meine, wir hatten ja schon viele Sportler und Sportlerinnen hier im Podcast. Du weißt, dass Sport für mich jetzt nicht so das große Thema ist. Natürlich durch meine Familie, auch durch meine Mama, die schreibt mir dann regelmäßig wieder, wer im Leichtathletik, wer jetzt wie hoch gesprungen ist und was der Italiener wieder gerissen hat und so. Dann beschäftige ich mich vielleicht doch mal damit. Aber ich finde... Also ich meine, wir hatten ja nun schon auch die EM, bei der habe ich auch festgestellt, dass ich es eigentlich ganz cool finde, das ganze Drumherum, auch das ganze Fantum, was damit zusammenhängt und auch eigentlich die deutsche Nationalmannschaft richtig cool fand. Also ich habe dann auch so ein paar Spielernamen doch behalten. Hier Musiala und seine Maultaschen zum Beispiel, solche Geschichten, das finde ich aber ganz nett. Die Spiele so richtig verfolgen, das glaube ich, wird nicht passieren. Aber ich höre mir gerne die Geschichten drumherum an und ich finde das Bild und den symbolischen Wert, den Olympia ja hat, und der ist ja auch ganz für uns natürlich auch jetzt gerade sehr bedeutend, den finde ich extrem wichtig. Ja. Deswegen ist gut, dass sie stattfinden.
Definitiv. Also ich freue mich tierisch drauf. Morgen steigen die Basketballer auch ein, gleich gegen Japan. Und ja, viele Ballsportmannschaften haben sich qualifiziert. Die deutschen Handballerinnen, die deutschen Handballer, die deutschen Basketballerinnen, die deutschen Basketballer. Also tolles Erlebnis wird es werden. Allerdings, jetzt geht die Schule wieder los, wird schwierig, das Ganze auch ein bisschen zu verfolgen. Aber... Finde ich großartig. Und
Hätte ich jetzt ja direkt, ich habe dir das doch, glaube ich, gestern oder vorgestern erzählt, dass mir jemand zugetragen hat, dass das auch das Commitment von Olympia ist, dass ein Hockeyspieler sich vor den Spielen den rechten Mittelfinger gebrochen hat. Und beim Hockey muss man beide Hände am Schläger haben. Und es hätte nicht funktioniert, dass er sich das hätte gipsen lassen. Dann hätte er nicht teilnehmen können an den Spielen. Deswegen hat er... sich den Finger amputieren lassen, aber um das, an den Spielen teilzunehmen.
Das musst du mir nochmal...
Das muss ich nochmal... Soll ich das mal?
Ich muss mal recherchieren, weil das kann ich...
Ich will natürlich hier nicht mit Fake News einsteigen, aber...
Kann ich gar nicht glauben, aber guck auf jeden Fall mal nach. Natürlich ist das für den Weltsport und für jeden Sportler. Dein Onkel war ja auch mal zu Olympischen Spielen in Barcelona. Wir haben ja Thomas Röhler auch da gehabt, Sven Fischer und so weiter, die alle schon bei Olympischen Spielen teilgenommen haben und vor allen Dingen auch Medaillen gewonnen haben, Olympiasieger geworden sind. Das ist schon was ganz Besonderes. Aber das Negative daran ist auch wieder, dass natürlich jetzt für alle, die Stress machen wollen, ich sage es mal ein bisschen plakativ, dass die größte Bühne der Welt ist. Und heute gab es die ersten Brandanschläge auf die Eisenbahn, auf die Schnellzüge schon. Also es geht schon los.
Brandanschläge?
Ja, es mussten also viele Züge gestoppt werden.
Mit den Zügen, das hatte ich sogar auf Zeit online gelesen, aber ich dachte, es war ein klassisches Bahnproblem. Ja. Nicht, dass das Vandalismus ist. Aber warte mal, in welchem... Wir verifizieren übrigens gerade die Nachricht, also mit dem Hockeyspieler, ja, das stimmt.
Aber, du hast aber recht.
Ließ sich für Olympia die Fingerspitze amputieren. Dawson, glaube ich, heißt er.
Ja, Matthew Dawson hat sich einen Teil eines Fingers amputieren lassen, um an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen zu können. Der 30er hat sich bei der Vorbereitung auf die Spiele den Ringfinger seiner rechten Hand gebrochen. Die Ärzte stellten ihm vor die Entscheidung, eine sportliche Auszeit zu nehmen und den Bruch ausheilen zu lassen oder die Spitze des Fingers zu amputieren.
Gut, dann ist es aber, muss man sagen, ist gut, dass wir es nochmal gecheckt haben, weil es ist nur die Spitze, nicht der komplette Finger.
Aber trotzdem,
das nenne ich sportliches Commitment, oder? Weiß ich nicht, ob ich das machen würde.
Aber daran siehst du auch und das hörst du von allen Sportlern, die bei Olympischen Spielen dabei waren, egal ob sie erfolgreich waren oder nur teilgenommen haben, nur in Anführungszeichen teilgenommen haben, das ist einfach was ganz Besonderes. Und jetzt musst du davon ausgehen, dass ja die Spiele von Tokio, die waren ja ein Jahr später, die waren ja 21, waren ja ohne Zuschauer, das waren die Corona-Spiele, die ja verschoben wurden.
Ja.
Und jetzt ist, glaube ich, also ich würde so, so gerne nach Paris fahren und ich glaube, das wird für die Sportler, vor allem im Olympischen Dorf, die erzählen alle, du kommst zum Frühstück und sitzt neben LeBron James oder neben Alex Zverev oder keine Ahnung, es sind alle zusammen und das ist das Schönste und vor allen Dingen für die Sportarten, die nicht sonst so bekannt sind, ich meine Fußball und Tennis und sowas gucken alle, aber du hast jetzt Ringen, du hast Kanu, du hast Rudern, du hast Judo, du hast Taekwondo und so, also Sportarten, die sonst eigentlich unter dem Radar laufen. Und das ist jetzt schön, dass die mal alle 4 Jahre in den Fokus gerückt sind. Ich habe jetzt gerade noch mal eine Dokumentation gesehen von MDR. Du weißt ja vielleicht, dass 1980 die Amerikaner die Olympischen Spiele von Moskau boykottiert haben und 1984 haben dann die Sowjetunion im Gegenzug auch, aber erst kurz vorher, weil die politische Situation im Kalten Krieg sich zugespitzt hatte, dann auch gesagt, die UdSSR nimmt nicht in den Spielen in Los Angeles teil und daraufhin mussten 18 Staaten natürlich der UdSSR hinterherlaufen, auch die DDR, und mussten sagen, wir nehmen auch nicht teil. Mhm. Und die Sportler waren auf dem Höhepunkt ihrer Schaffens, haben sich 4 Jahre vorbereitet und haben dann erfahren von der SED-Regierung, wir werden nicht an den Spielen teilnehmen. Und dann siehst du ehemalige Sportler Olaf Ludwig, Waldemar Schapinski, Udo Bayer, und die erzählen das alle noch. Und der Hit war, dass dann auch in der aktuellen Kamera kam, die DDR-Sportler unterstützen die Entscheidung, die finden das super, dort kann man nicht hinfahren. Und dann wird Waldemar Schapinski zitiert, und Waldemar Schapinski lebt ja noch und sagt, ich habe das niemals gesagt.
Ja.
Ja, also es ist wirklich total krass. Und was das für diese Sportler bedeuten, teilweise Olaf Ludwig 4 Jahre später, 88 in Seoul, Goldmedaillengewinner geworden, gell? Auch Heike Drechsler hat es betroffen. Also Wahnsinn, was das bedeutet.
Kannst du mal ganz kurz, also im Hinterkopf weiß ich es eigentlich schon, aber vielleicht kannst du es als Geschichtslehrer nochmal zusammenfassen. Was ist denn der Ursprung von Olympia? Weil der Ursprung war doch sogar, dass man sagt, die Politik soll eigentlich außen vor gelassen werden. Richtig. Es geht darum, die Länder zu vereinen. Die verschiedenen Ringe symbolisieren ja auch die Kontinente.
Genau. Es ging immer darum, dass bei den Olympischen Spielen alle Streitigkeiten, vor allen Dingen alle Kriege, ruhen mussten. Und die besten Sportler aus allen Ländern kamen eben zusammen, um sich im Sport zu duellieren. Allerdings danach ging es dann auch wieder weiter. Ja, aber diese Zeit der Olympischen Spiele wurde unterbrochen. Mhm. Es durfte keine kriegerische Handlung geben. Ist jetzt auch wieder das Thema, ist auch wieder das Thema jetzt mit den russischen Sportlern bei Olympischen Spielen, die ja nur teilnehmen dürfen. Ich glaube, wenn die Männer nicht einem Armeesportclub angehören, die dürfen nicht unter der russischen Flagge starten, aber sie dürfen zum Teil mit teilnehmen. Ja, stell dir jetzt mal vor, im Boxring oder im Judo steht ein Russe einem Ukrainer gegenüber, wobei ich finde es eigentlich.
Es ist vielleicht nicht
besser,
gell?
Ja. Auf das Thema werden wir ja heute noch zu sprechen kommen müssen, wahrscheinlich. Gell?
Ja, richtig Lust drauf.
Aber ich habe so das Gefühl, als ich dich vorhin hier sitzen sehen habe, so ganz gut in Form bist du auch nicht, oder? Ich glaube, ich auch.
Du meinst, als ich Yoga gemacht habe, um meinen Kopf ein bisschen klar zu bekommen?
Was ist los?
Ja, es sind harte Wochen gerade. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Lust. Ein Freund von mir, der ist jetzt vor kurzem auf eine Persönlichkeitsentwicklungsreise gegangen. Der hat sich einen Bildungsurlaub genommen und ist eine Woche weggefahren. Musste quasi
Heldenreise,
genau, was jemand, den wir kennen, auch gemacht hat. Und er hat komplett sich so ein bisschen abgeschottet von der Welt. Er hat nicht mitbekommen, dass Biden angeschossen wurde, dass Trump angeschossen wurde und Biden zurückgetreten ist. er hat sich nicht auf Instagram bewegt und so. Und er meinte, das tut eigentlich manchmal ganz gut. Das hat ihm gut getan und er hat auch jetzt eigentlich gar nicht so richtig das Bedürfnis, sich sofort wieder ins Weltgeschehen zu stürzen. Und dieses Bedürfnis, muss ich sagen, habe ich mehr und mehr auch. Ich war gestern auf der Gegendemonstration zum AfD-Sommerfest am Anger. Und ich bin auch schon seit Wochen eigentlich nur damit beschäftigt, Leute zu aktivieren beziehungsweise mich mit Leuten zu connecten, um für die bevorstehenden Landtagswahlen eben noch Dinge zu organisieren, Ideen umzusetzen, Aktionen zu unterstützen. Es gibt jetzt die Initiative von Frühlingserwachen, heißt der Verein oder die Initiative heißt so, Frühstücksbusse zu mieten, also quasi ein Fahrzeug, was dann mit der Verpflegung an den Start geht und dann in verschiedene Orte, möglichst im ländlichen Raum zu fahren und dort mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu reden und sie bestenfalls davon zu überzeugen, nicht unbedingt eine undemokratische Partei zu wählen, die von Faschisten angeführt wird. Genau, da bin ich jetzt mit drin. Also ich tue gerade sehr, sehr viel und ich arbeite natürlich parallel noch und ich habe auch parallel noch ein Kind. Ich will mich gar nicht so viel beschweren, weil natürlich ist das alles... Ich habe parallel noch ein Kind, ja, das funktioniert aber, auch nur, weil ich viele Menschen habe, die sich um dieses Kind dann kümmern.
Entschuldige natürlich. Mal, nimm uns mal mit auf die Demo und Gegendemo.
Auf die Gegendemo, ja, ganz spannend. Also es ist ja nicht die erste Demo oder Gegendemo, auf der ich war. Ich hatte ich weiß nicht, ob du das Plakat gesehen hast, ja. Ich habe es ja im Status geteilt, von einem... Bernd Höcke, der sich da als Schlagerstar, als sympathischer, ja, weiß nicht, Florian Silbereisen-Verschnitt präsentiert mit dem Stichwort, ja, AfD-Sommerfest. Was relativ spontan angekündigt wurde. Ich weiß nicht, ob das, also sicherlich ist das auch Taktik. Die Plakate hingen meines Erachtens erst ab Dienstag am Domplatz und riefen dazu auf, eben am Donnerstag um 16 Uhr zum Sommerfest zu kommen.
Du musst mir dazu sagen, die AfD steht zur Wahl.
Ja.
Und die macht Wahlkampf.
Das ist richtig. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob dir das in Bad Langsalza und anderen Orten auffällt, in Erfurt fällt mir auf, dass die Wahlplakate von der AfD deutlich später hingen als die der anderen Parteien.
Keine Ahnung.
Ich glaube gar nicht, dass sie noch so viel Platz hatten. Also es gibt riesige Aufsteller schon von den anderen Parteien.
Hab ich schon gesehen.
Und das ist ja relativ zeitig, wenn man überlegt, die Wahl ist am 1. September, wir haben noch nicht mal August. Also noch über einen Monat hin.
Aber ich glaube, 6 Wochen Vorlauf braucht so eine Wahl, um sie zu bewerben.
Ist vielleicht auch wegen der Ferien so ein bisschen. Also viele fahren ja dann auch nochmal weg.
Jetzt kommen wir wieder zur Demo.
Genau, und es war wie gesagt es war nicht mal als Demo, sondern es war als Sommerfest angekündigt. Und ich bin dahin mit Freunden und habe schon gesagt, ich habe eigentlich gar keine Lust, mich hier nur hinzustellen und zu pfeifen. Es tut zwar manchmal gut, die Wut rauszulassen und ein bisschen hier Alerta, Alerta, Antifaschista zu schreien. Aber was ich eigentlich machen will, ist zu erfahren, wer geht denn da hin? Und was erzählen die da? Und was bieten die da? Weil,
finde ich auch sehr spannend.
Was wir natürlich immer wieder feststellen, ist, dass die AfD, meine Freundin Mira hat es sehr klug gesagt, die kennen ihre Zielgruppe. Die wissen, wie sie sich verkaufen. Der Herr Höcke präsentiert sich auf diesen Plakaten, wie gesagt, als schöner Schlagerstar. Ich meine, das ist sicherlich auch eine Anspielung auf hier Sylt, zum Beispiel diesen Sylt-Skandal. Und dann gibt es noch ein Plakat, wo er sich wirklich... Er legt sich so auf die gefalteten Hände und schaut so verschmitzt, verspielt in die Kamera und darunter steht einfach nur Ministerpräsident. Das ist ein Wahlplakat, was hängt. Und das holt die Leute natürlich sehr gut ab. Das holt sie teilweise besser ab als die anderen Plakate. Und da braucht die AfD wahrscheinlich gar nicht so früh zu plakatieren. Die wissen schon, wen sie
da holen. Was ist jetzt da passiert?
Nicht viel. Also erstaunlicherweise, ich hatte erwartet Hüpfburg, ich hatte erwartet Kinderschminken, kostenlose Bratwurst, Getränke für alle, coole Gimmicks, davon gab es nichts. Es waren wirklich nur so 3 Stände mit Stickern und Flyern und Menschen, die diese verteilt haben. Und es gab eine Bühne, wo Leute geredet haben. Ziemlich viel Mist, das, was ich hören konnte über die Pfeifen hinweg, was die Pfeifen da oben erzählt haben. Aber ansonsten haben sie da wirklich enttäuscht, muss ich sagen. Ich war am Donnerstag bei einer Veranstaltung kann man nicht sagen, Renate Künast hat... Im Klärchen in Erfurt eingeladen, es gibt kostenloses Eis. Es gibt Gespräche und kostenloses Eis. Das klang nett, da habe ich gedacht, gehe ich mal hin. Renate Künast kann ich gar nicht so viel mit anfangen. Und da gab es aber zum Beispiel, auch es war ein winziger Stand, aber es gab richtig gute, wie sagt man so Goodies zu mitgeben. Es gab so Kreide für Kinder, Buntstifte, es gab so Holzlöffel zum Kochen und so mit grünem Logo. Und also die hatten auf jeden Fall mehr zu bieten, was du so mitnehmen kannst. Wo du auch sagen kannst, ja gut, ich will vielleicht nicht unbedingt mit denen reden, aber ich will ein bisschen was abgreifen.
Das wird hoffentlich nicht den Wahlkampf entscheiden. Also
die das sicherlich nicht, aber ich hatte, also da hatte ich von der AfD deutlich mehr erwartet. Hm. Was aber spannend war, ich bin dann tatsächlich, bevor das dann losging mit den Podiumsdiskussionen und dem Gepfeife, bin ich einfach doch mal rübergegangen. Also musst dir vorstellen, am Anger, es gibt doch den Anger 1, große Kaufhaus, da hatten die ihre Stände, dann fuhr dazwischen die Straßenbahn und wir, die Gegendemonstranten und Demonstrantinnen, standen auf der anderen Seite mit Plakaten, Bannern, hier Omas gegen rechts, waren auch dabei, genau, und es war quasi gut geteilt. Man konnte sich aber auch frei bewegen, es war jetzt kein Problem, darüber zu gehen, und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann meine Pfeife abgegeben und dachte, ich gehe da jetzt einfach mal hin. Und meine Freunde waren schon so, Gott, pass auf dich auf, wir behalten dich im Auge. Und ich hatte auch richtig Herzklopfen, muss ich sagen, weil natürlich denkst du, ja, ich gebe mich jetzt hier in die Höhle des Löwen, umgeben von irgendwelchen Nazis. Am Ende, also wie gesagt, ich habe halt festgestellt, dass es nichts gibt. Und dann bin ich aber an einem Stand gelandet, wo interessanterweise ein junger, recht sympathisch aussehender Mensch, der, wie sich am Ende rausstellte, halb Inder ist, stand und mit zwei älteren Herrschaften, eine Frau und ein Mann, redete. Und die fingen an zu sagen, ja, Faschisten, das sind ja die da drüben. Das sind ja die wahren Faschisten. Mhm. So, und da bin ich stehen geblieben und habe kurz gedacht, aha, was kommt jetzt? Und dann hat der Mann gemeint, er muss sich mal ein paar Sticker mitnehmen für seinen Sohn. Der redet nämlich nicht mehr mit ihm. Und dann meinte die Frau auch so, ja, ja, mit meiner Tochter ist das Gleiche. Und dann hat der junge Inder erzählt, ja, ich habe auch einen, und das hat mich an dich und Mama erinnert, ich habe auch einen Freundeskreis, die sind eher links, die sind alle eher so links, aber mit denen verstehe ich mich gut. Wir fahren auch zusammen in Urlaub. Die finden nicht gut, was ich mache, und ich finde nicht gut, was die machen. Aber wir reden halt nicht so viel darüber und das passt. Und da bin ich eingestiegen und habe den dann drauf angesprochen und meinte, ah ja, das ist ja interessant, dass das so funktioniert. Und habe dann auch nochmal, also er hat dann eben auch gemeint, er ist halb Inder und vor ihm lag ein Sticker, wo drauf stand, Remigration jetzt.
Ja.
Und ich meinte, wie kann denn das zusammengehen, dass sie hier stehen und diesen Sticker verteilen? Und er fing an, das bedeutet es ja gar nicht und das ist ja was ganz anderes. Aber ich muss sagen, der Mensch redete wie ein normaler Mensch, also Überraschung. Okay. So, es war jetzt nicht, dass er irgendwelche SA-Parolen geschmettert hat. Und,
das glaube ich auch nicht.
Er wirkte wie jemand, den ich auch an der Uni hätte treffen können, mit dem diskutieren hätte können. Und das ist natürlich dann auch erschreckend zu wissen, ah ja, die greifen Leute mit Migrationshintergrund ab. Leute mit Migrationshintergrund stellen sich für die AfD an den Stand und verteilen Sticker, wo Remigration jetzt
drauf. Das muss der Gründe haben, ja.
Das muss Gründe haben und die versuche ich rauszufinden. Also das mit dem Pfeifen und Schreien, das ist schon gut und das tut auch immer gut, weil natürlich in mir staut sich auch viel Wut einfach an. Wenn ich höre, dass meine Mama, die hat nun in der Zwischenzeit auf die Kleine aufgepasst und erzählt das dann ihren Freunden zu Hause, dass sie dann eben eventuell später kommen zum Stammtisch. Und dann kommt zurück, ja, schöne Grüße an den zukünftigen Ministerpräsidenten. Da werde ich wirklich, da klopft mir das Herz bis zum Hals. Und ich meine, du musst das ja auch kennen aus deinem
Freundeskreis. Ja, aber das ist ja auch eigentlich der Grund, warum wir heute, ja, doch mal geschafft haben, uns beide den Terminkalender aufeinander zu legen und zusammenzukommen, weil da warst ja du, muss ich ja sagen, auch die treibende Kraft. Ich finde es natürlich immer cool, mit dir einen Podcast zu machen, aber natürlich ist ja heute das ein besonderes Thema, weil wir in Richtung 1. September natürlich darüber reden müssen. Und wir haben ja heute auch zwei sehr interessante Gesprächspartner, die du ja auch, den einen zumindest mir motivierend auf den Weg gegeben hast. Gekümmert habe ich mich da natürlich drum, wie immer das
so ist. Ja, das können wir nochmal festhalten, das würde ich auf jeden Fall
sagen. Ist auch nicht schlimm, ist auch nicht schlimm. Also wir haben heute Steffen Quasewart da, der ja 32 Jahre lang das Thüringen-Journal moderiert hat und eigentlich schon 32 Jahre, überlegen wir mal, ich glaube, der ist jetzt 53 oder 54, also eigentlich eine Ikone, muss man sagen, im Thüringen-Journal, nicht mehr wegzudenken, also das ist schon schwierig. Und der sich aber entschieden hat, dann zu sagen, ich will mich für die BSW engagieren, für hat sich jetzt als Nummer 3 auf der Liste, will in den Landtag einziehen, vielleicht auch irgendwann mal in den Bundestag, keine Ahnung. Und da interessiert uns natürlich sehr, mit welcher Motivation er das getan hat, diese Karriere aufzugeben und dann zu sagen, ich gehe in die Politik. Andererseits, und das hat jetzt gar nichts mit AfD zu tun, sage ich immer wieder, das haben wir beide auch gesagt, auch nach unserem Bürgermeister-Podcast, der übrigens eingeschlagen ist wie eine Bombe. Wir hatten über 1300 Downloads, was wir vorher schon lange nicht mehr hatten.
Danke dafür, das ist natürlich unserer werten ZuhörerInnen.
Ja, genau, das war auch ein Thema, was den Leuten wahrscheinlich auch, was sie stark interessiert hat. Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Steffen Quasewart, genau. Und wollen wir horchen, was ihn motiviert hat, das zu tun, und haben dann noch den Chefredakteur der Thüringer Allgemein, Jan Hollitzer, den ich von früher noch kenne, den ich auch schnell angesprochen habe, der auch sehr schnell auch seinen Terminkalender ein bisschen gedreht hat nach uns, fand ich auch toll cool. Also um mal zu hören, wie diese Menschen die Sichtweise auf die Dinge haben, denn die Situation ist ja nach wie vor, wie sie ist. Es sieht so aus, als ob momentan die AfD leicht sinkt, immer noch bei knapp 30% ist, glaube ich, soweit ich das
Ich
weiß.
glaube, bei 26 inzwischen.
Okay, die CDU so bei 23, die BSW bei 21, 22, die sind fast beide auf Augenhöhe. Und dann kommt die Linken mit 11, aber eigentlich auch im Sinkflug. Ich glaube auch nur dank Bodo Ramelow noch nicht unter 10%. Dann kommt die SPD, ich glaube mit 7% gerade, natürlich auch wahnsinnig wenig. Gell? Und dann kommt die FDP, die schon gar nicht mehr drin ist. Die liegt bei, glaube ich, bei knapp 3%. Die werden
Ich glaube,
richtig
die
kämpfen
Grünen kommen
müssen.
vorher noch, die
Überhaupt die
haben.
Grünen auch im Sinkflug. Das ist die Situation. Und jetzt geht es natürlich darum, wie kann eine Regierung regierungsfähig sein? Ich glaube, es braucht 46%, um eine Mehrheit zu haben. Und wenn man jetzt halbwegs rechnen kann, könnte man denken, es könnte mit CDU und BSW zusammen funktionieren. Mein erster Gedanke war genau das. Ich habe gedacht, die BSW, das ist die Rettung. Jetzt können wir ohne AfD wahrscheinlich auch regieren. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen mit BSW beschäftigt, du wahrscheinlich auch. Habe auch einige Auftritte von Sarah Wagenknecht mir nochmal ganz genau angeschaut, bei Maybrit Illner, bei Markus Lanz. Und
Die ja immer anstrengend sind, oder? Also
die
du hast mich ja
sind.
auch ein bisschen dazu gedrängt, diese Sachen zu schauen. Ich weiß nicht, wie es da bei unseren Hörerinnen und Hörern aussieht, aber ich finde das immer anstrengend. Ich finde
Ja.
das ist interessant, aber die reden sich auch so oft dazwischen und
Ja, aber politischer Diskurs ist ja auch wichtig und ich finde es auch
Ja,
gut so,
absolut,
dass man das tut auch
absolut.
weiterhin, weil ich glaube, das haben wir auch schon mal im Podcast gesagt, es wird vielen Menschen einfach nicht mehr zugehört. Und ich sehe es eigentlich genauso wie du. Ich würde mich auch wahrscheinlich eher auf diesen AfD-Veranstaltungen aufhalten, um mal zu sehen, was da so gesagt wird, wie das so gesagt wird. Und ich habe dich ja schon mal ein bisschen kritisiert, weil du gesagt hast, wir müssen die AfD verhindern. Ich bin nicht der Meinung, dass unser Auftrag ist, die AfD zu verhindern, sondern sich mit der AfD auseinanderzusetzen und zu gucken, was da los ist, was die wollen, warum die so gut ankommen, trotz einem Björn Höcke so gut ankommen. Weil man muss ja sagen, man könnte ja in allen anderen Bundesländern noch mit AfD vielleicht noch partiell mit einigen Sachen mitgehen. Aber in Thüringen finde ich jedenfalls, mit diesem Menschen, den man als Nazi bezeichnen darf, kann man eigentlich nicht mitgehen.
Als
Und
Faschist kann man ihn sogar bezeichnen.
die Werte sind so, dass jeder Vierte ihn momentan als Ministerpräsidenten wählen würde. Ja, das ist schon wirklich absolut bemerkenswert. Und ich habe jetzt eine Reportage gesehen beim MDR, eine ganz kurze. Und zwar gibt es ein Simson-Treffen in Zwickau. Und das ist Forster schon aufgefallen, das sind sehr junge Leute, so zwischen 18 und 25. Das ist Forster schon aufgefallen, dass da viel mit Heil Hitler gegrüßt wird, dass da viele Zeichen auftauchen und so weiter. Also wirklich eine ganze Menge. Und jetzt hat sich ein Journalist dort eingeschleust. Er sollte eigentlich ein weißes Markierungshemd tragen als Presse. Das hat er nicht getan. Er hat gesagt, ich habe Eintritt bezahlt bei diesem Simson-Treffen und hat mit Handy gefilmt. Und was du da siehst, also. Ich war sprachlos. Ich war sprachlos. Die erste Einblendung ist ein junger Mann, der auf dem Rücken stehen hat, alle Schwarzen sollen hängen. Mit Edding draufgeschrieben. Vorne auf der Brust ein Hakenkreuz. Die haben sich nicht begrüßt mit Guten Morgen, sondern zum Teil mit Heil Hitler. Es waren überall Aufkleber, NS-Zone. Die haben T-Shirts getragen mit Kraft durch Freunde. Ja, also ja, von Kraft durch Freunde. Also wirklich, wo ich gedacht habe, das kann nicht aus dem Jahr 2024 sein. Und die Ordner haben dann gesagt und der Veranstalter gesagt, ja, wir haben einige, die da diese Begrüßung benutzt haben und so weiter, haben wir entfernt. Aber wir können ja nicht alle Tattoos kontrollieren und so weiter. Aber unfassbar, was da abging. Ich war also völlig entsetzt, was da teilweise los ist. Gell? Also, und da fragst du dich echt, wo sind die Burschen und Mädels, wo sind die falsch abgebogen? Was ist da passiert, dass die
War
so
übrigens dann auch
klar.
gestern, also bei der Gegendemo war auch viel Polizei vor Ort und es wurde auch ein Mann, ja, ich weiß nicht, aber also festgenommen, er wurde halt abgeführt, der den Hitlergruß gemacht hat. Also das ist auch passiert.
Ja, es provozieren sie ja auch. Und das
Ja.
provozieren sie ja mit all den Sachen. Und ich sage mal eins, wie gesagt, ich bin nach wie vor, wie ich es eben schon gesagt habe, der Meinung, man muss sich auch mit den Menschen, die AfD wählen, beschäftigen. Man muss mit ihnen auch reden. Aber bei einigen Dingen hört es dann eben auch auf. Da ist eben einfach Schluss. Und ich habe das Gefühl, dass die AfD einfach Hass schürt. Hass ist
Ja.
zwar ein ziemlich hartes Wort, Aber das ist es einfach so, zu provozieren. Und ich glaube auch guck mal, wenn Björn Höcke dann diesen SS-Spruch von dem Publikum sich antworten lässt, das ist eine Provokation. Er weiß ganz genau, was er tut. Er ist Geschichtslehrer. Ja, also es ist wirklich unfassbar.
Aber das, also ich gehe bei allem mit, was du sagst, aber das ist ja eigentlich gar nicht neu. Was ich gestern dann auch wieder dachte, weil du gerade sagst, ja, die schüren den Hass und was sie ja oft, also ich glaube, diese Hitlergrüße und alles, was damit reinspielt, das stellen die ja auch gerne unter das Wort Meinungsfreiheit. Also dass wir ja mundtot gemacht werden, dass
das
man
seine
Meinung
nicht... Das ist aber in der Verfassung eindeutig geregelt.
Ja, also. Ja, genau, aber die Verfassung hat ja nichts, also das ist ja nicht immer der Grund dafür. Und wir haben gestern wieder gerufen den Satz, und der wird ja auch immer bei Gegendemonstrationen gerufen, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. So, und das rufst du halt so. Und dann habe ich aber irgendwann auch mal, es wurde auch wieder gerufen, ganz Erfurt hasst die AfD, musste ich auch an dich denken, weil das ist wieder so ein Bild, wo ich mir denke, ja, stimmt ja nicht. Da drüben stehen ja Erfurter und Erfurterinnen, die es offensichtlich nicht tun. Ja. Aber gut, es ist halt, brauchst du irgendwelche Sprüche, die du rufst. Aber es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda, habe ich dann mal weitergeführt auf diesen Satz. Man muss ja reden mit der AfD. Man kann die ja nicht ausschließen. Ja, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda, heißt aber eben auch, die haben nicht das Recht, ihre Parolen, ihren Populismus ständig im Fernsehen zu verbreiten, in Talkshows, beim, weiß ich nicht, beim ARD-Sommer, beim MDR-Sommer-Interview und im Internet, weil mit ihnen reden bedeutet immer, dass du ihnen eine Bühne gibst und dass sie das immer wieder vorkauen den Leuten und dass es dann einfach auch salonfähiger wird.
Aber das habe ich vorhin gerade mit meinen Kollegen, wir waren noch mit der Wiebeck-Schule unterwegs, auch mal so diskutiert. Wie willst du das jemand erklären, dass einerseits diese Partei eindeutig vom Verfassungsschutz als rechtsradikal eingestuft werden muss, dass sie abgehört werden, dass sie guckt, was machen die so? Und andererseits aber eine demokratisch wählbare Partei sind. Und das ist, glaube ich, unglaublich schwierig, das nachzuvollziehen. Was ist denn das jetzt? Ja. Ja, einerseits, wie gesagt, ich glaube, die wissen ganz genau, was sie tun und was sie nicht tun dürfen. Mhm. Ich habe das gesehen bei dem Bundesparteitag in Essen. Ja, da hat die AfD-Jugend oder die junge Alternative T-Shirts verkauft. Da steht drauf, döp. Ja, und jeder weiß eigentlich, der das Thema kennt mit Sylt und so weiter, was das so bedeuten
hat. Provokation.
Da steht klare Bücher, Remigration. Dann haben sie auch gesagt, hier gegen die Nationalmannschaft, Rüdiger ist ein Salafist und wieso spielen da Schwarze in der deutschen Nationalmannschaft und so weiter. Wo ich dachte, in welchem Zeitalter, in welchem Jahrhundert seid ihr geboren? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Gell? Also das ist schwierig zu verstehen, weil dann sagt man doch, entweder sind sie rechtsradikal und verfassungsfeindlich, dann sollten sie doch auch verboten werden. Oder wenn sie es nicht sind, dann sind sie auch wählbar. Und ich gehe vollkommen mit, nicht alle, die AfD wählen, sind Nazis oder auch nur annähernd so. Ja. Viele sind unzufrieden, viele sind mit der Situation, mit unserer Regierung unzufrieden. Ich habe jetzt gerade Hotel Matze, war Olaf Scholz da wieder zum dritten Mal. Übrigens finde ich total cool, dass er das macht. Allerdings, wo ich sage, wie er redet. Der macht Pausen, wo du denkst, ist mein Gerät kaputt? Wirklich, wo ich sage, was ist denn hier? Kommt jetzt doch was? Und denke, Junge, du bist Bundeskanzler, du musst anders reden. Er wirkt ja immer so sympathisch und so locker und leicht und so weiter.
Ja, wie aber, der Onkel, der
genau, zum Grillen aber das kommt. Werfen sie eben vor, obwohl er ein sehr schlauer Mensch ist und auch sehr gute Sachen gesagt und sagte, ich muss Entscheidungen treffen. Mhm. Ich kann nicht dauernd rumlaufen, ich muss Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen haben das Risiko, dass sie manchmal auch nicht richtig sind. Gell? Mhm. Also, ja. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass gerade die Bundesregierung so stark in der Kritik steht und dadurch viele, ich glaube auch, das werden wir jetzt mit Steffen Quasebart auch bereden können, auch der BSW zu ordnen sind oder die BSE wählen wollen. Wobei mir es fast noch lieber ist, die BSW. Ja, aber jetzt kommt genau das Problem. Ich habe auch gesagt, BSW, CDU, alles klar, habe mich gar nicht mit der BSW beschäftigt. Ja, und Was macht man jetzt?
Es ist natürlich auch, also wir leben ja in einer Zeit, auch ich beschäftige mich ja eigentlich nur damit, die AfD zu verhindern, aber zu sagen, ja, was sollen die denn machen? Also die nicht AfD wählen sollen, die Erstwählenden, die Nichtwählenden oder die eben schon AfD wählen. Wen sollen sie denn am Ende wählen? Das wird mir ganz oft dann vorgehalten. So, ja, also dann sag mir doch, was ist denn gut? Welche Partei ist denn gut? Welche ist unterstützenswert? Und ich muss sagen, selbst ich, also ich bin bekennende Grünenwählerin, aber denke mir auch gerade, naja, in Thüringen muss ich jetzt eigentlich Ramelow unterstützen oder wer ist denn überhaupt regierungsfähig? Lohnt es sich dann doch eher die CDU zu wählen und zu sagen, ja, die werden es eh. Also dieses, wie sagt man so, dass man gezielt quasi dann guckt, okay, wer kann denn am Ende überhaupt eine Koalition, eine regierungsfähige Koalition bilden? Am Ende, denke ich mir, ist es schon auch wichtig, sich selbst treu zu bleiben und das zu wählen, wo man auch die meisten Überschneidungen hat. Aber immer nur zu sagen, nee, bitte wähl nur alles, nur nicht die AfD. Bring dich nicht weiter, du musst die Inhalte verkaufen. Und das habe ich, am Donnerstag habe ich das den Grünen auch nochmal gesagt, könnt ihr mal bitte euer Image mal ein bisschen aufbessern, weil die Grünen sind ja wirklich gerade einfach nur die Buh-Männer und Frauen. Die halten den Kopf hin für alles.
Aber auch erarbeitet.
Es steht auf den Wahlplakaten in Thüringen. Wir haben eine rot-rot-grüne Regierung. Und das steht Ampelregierung verhindern auf CDU-Wahlplakaten oder der Gegenentwurf zur Ampelregierung. Ich denke, es ist keine Ampelregierung in Thüringen. Wir haben rot-rot-grün unter Bodo Ramelow. So, und ich habe denen gesagt, könnt ihr mal bitte eure Erfolge, das, was ihr geleistet habt, heute habe ich es nochmal rausgesucht, was unter Bodo Ramelow alles an Erfolgen auch zu verzeichnen ist. Davon weiß selbst ich nichts. Also es wird nicht darüber geredet, es wird nicht gut vermarktet. Ich habe das Gefühl, die Parteien sind alle eingeschüchtert und auch irgendwie geschwächt. Also ist auch logisch, weil, wie du sagst, sie sind im Sinkflug. Die versuchen sich noch halb zu über Wasser zu halten. Aber mir fehlt so ein bisschen, und das war auch das, was ich deiner Freundin gesagt habe. Du hast ja Dune nicht geschaut, aber Aragorn sagt dir wahrscheinlich noch was aus Herr der Ringe. Mir fehlt dieser Anführer oder die Anführerin, die sich hinstellt und alle zusammen dahin führt. Und zwar auch mit einer kleinen Meute. Da sagst du, da ist eine Herde von Orks und wir sind nur wenige Krieger, aber wir rennen da rein und wir für den König und was weiß ich. Ich will Pathos, ich will Energie, ich will nicht irgendwelche schwächlich dastehenden, die sagen, naja, es ist alles andere, Kapazitäten und so. Ja, kenne ich, weiß ich, ich habe auch keine Kapazitäten mehr. Aber irgendwoher muss es ja kommen.
Ja, es ist schwierig, glaube ich, aber eins ist, glaube ich, mit deiner grünen Stimme, die verschenkst du, glaube ich, verbrennst du, glaube ich, umsonst, weil ich glaube, da in der Richtung, aber das werden wir sehen. So, und ich glaube, jetzt ist es so an der Zeit, wir werden jetzt mal versuchen, ob das wieder mal technisch hier funktioniert, weil es ist gar nicht so einfach.
Bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
Hallo?
Guten Tag.
Hallo, Steffen Quasebart.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Herzlich willkommen. Wir sind hier live im Podcast Two of Us. Und da wir uns ja eigentlich noch gar nicht kennen, wollen wir uns natürlich erstmal kurz vorstellen. Und meine Tochter Caroline fängt vielleicht mal an.
Ja, hallo, Herr Quasebart. Ich bin Caroline Rommeis. Ich bin quasi eine ehemalige Kollegin von Ihnen. Ich arbeite nämlich beim KiKA, auch im Landesfunkhaus. Und ja, ich... freue mich, dass Sie heute hier bei uns im Podcast sind.
Ja, freue mich, Sie kennenzulernen. Caroline, darf ich Caro sagen?
Natürlich.
So,
und ich bin trotzdem beim höflichen Sie bleiben.
Ja, und ich bin Hardy Krause, meines Zeichens Sportlehrer, Lehrer für Sport und Geschichte. Ja, und seit vielen Jahren moderiere ich Veranstaltungen, vor allen Dingen Sportveranstaltungen, habe eine eigene Talkshow entwickelt und den Podcast mit meiner Tochter. Und wir haben uns beide gesehen, weil ich durfte Sie nämlich vertreten, nämlich bei der Jugendweihe. Sie haben, glaube ich, 3 Reden bei der Jugendweihe abgehalten, was ich schon mal sehr respektabel fand. Und was ich gehört habe, gab es auch nur viel Lob. Und dann haben sie, glaube ich, die Jugendweihe der eigenen Tochter gefeiert. Und dann musste Krause einspringen für Quasebart. So. Und da habe ich nämlich dann die 4. Rede gehalten. Soweit erstmal. So, also.
Großartig. Ich finde das großartig, dass Sie diese so wichtige Aufgabe wahrnehmen. Finde ich gut.
Okay. So, jetzt stellen wir die Lanz und Precht-Frage. Wo treffen wir Sie jetzt gerade an?
Nicht in Kämmerlein und in der Kemenate,
in der Kemenate.
Bei Lanz und Precht heißt, sondern ich sitze tatsächlich ganz schnöd an meinem Schreibtisch vor meinem Computer, habe 2 Bildschirme auf mich gerichtet und finde das großartig.
Okay, also nochmal Dankeschön und wir sind beide auch sehr gespannt, was hier bei unserem Gespräch so rauskommt. Was wir beide, ohne uns abzusprechen, uns einig waren, die erste Frage, die wir jetzt sozusagen gemeinsam stellen. Wir wissen ja alle mittlerweile, Sie haben 32 Jahre lang das Thüringen-Journal moderiert. Man kann man schon sagen, eine Ikone des Thüringen-Journals. Und haben dann die Entscheidung getroffen, damit aufzuhören. Mit der Medientätigkeit, mit der Fernsehtätigkeit zumindest aufzuhören und sich politisch zu engagieren. Und unsere beide Frage unabhängig war, und die Frage haben Sie wahrscheinlich schon 1000-mal gehört, warum?
Weil es kann, wäre die kürzeste Antwort. Nee, weil ich keine andere Möglichkeit für mich gesehen habe. Das ist die kürzeste Antwort. Wenn Sie 32 Jahre lang eine Sendung moderieren, dann haben Sie eine gewisse Wiederholungsstrecke da drin. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Und täglich grüßt das Murmeltier kennen.
Na klar.
Ja. Vielleicht. Ja. Ja. Irgendwann geht es Ihnen so. Und Ihnen geht bei Abweichungen von der Routine, geht Ihnen durch den Kopf, Oh, irgendwas ist gerade anders. Also wenn in der Sendung irgendwas schief geht, dann ist das ja was anderes, als was in der Normsendung passiert. Und als ich gemerkt habe, ich warte regelrecht darauf, dass irgendwas schief geht, einfach damit es anders ist als sonst, da habe ich gemerkt, okay, es ist jetzt wirklich, hier wiederholt sich etwas zu oft, zu viel, ich bin in der Routine gefangen. Hätte ich nie gedacht. Ich hätte durchaus auch mich mit dem Gedanken anfreunden können, das noch 10 Jahre lang zu machen, und der MDR hätte das sicherlich auch gekonnt. Also es ist nicht so, dass wir im Bösen auseinandergegangen sind, ganz im Gegenteil, wir waren sehr gut zueinander, viele Jahre lang, ja. Aber ich bin immer häufiger von der Frage geplagt worden, ist das jetzt alles? Kann ich da noch was oben draufsetzen? Und vor allem, kann ich etwas tun, was tatsächlich meinen beiden Töchtern auf ihrem Weg ein Stück weit hilft oder wenigstens den Kindern meiner Kinder irgendwann auf ihrem Weg ein Stück weit hilft? Also kann ich die Zukunft verändern?
Ja.
Und da man sie nicht verändern kann, wenn man am Küchentisch sitzt und immer nur über Politik rumnölt und nörgelt, habe ich mir gedacht, okay, da muss ich mal vielleicht vom Nörgeln und Nölen aufhören und muss anfangen, da irgendwie mitzumischen. Okay. Oder wenigstens Einblick in den Laden zu gewinnen, um mitzubekommen, warum es nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, dass es läuft.
Also waren Sie quasi so der Bill Murray des Thüringen-Journals und irgendwann wollten Sie den Kreislauf nicht mehr mitmachen. Aber jetzt gibt es natürlich noch, so weit so gut, auch noch andere Möglichkeiten, als nach der MDR-Karriere zum BSW zu gehen. Also deshalb würde ich gerne noch mal in die Richtung, warum ging es in diese Richtung?
Ich hätte auch mit der Kleintierzucht beginnen können. Ich hätte versuchen können, mit meinem zweiten Standbein gewaltfreie Kommunikation mehr Menschen anzuziehen, anzusprechen und auch auszubilden. Und hätte versuchen können, davon zu leben. Warum gerade Politik mit dem BSW? Mhm. Politik war für mich tatsächlich schon immer spannend und interessant. Ich will und wollte schon immer einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Und das BSW hat sich als Partei aufgetan. Das war ja Herbst vergangenes Jahr. Ich bin auf die Partei aufmerksam geworden durch die Medienschlagzeilen, die sie produziert haben. Und ich habe mir relativ früh Futter besorgt, im Sinne von Büchern gelesen, die Sarah Wagenknecht geschrieben hat, weil ich auf ihren Internetseiten nicht so richtig fündig geworden bin, was die großen und ganzen Ziele des BSW angeht. Also ich fand die Partei spannend. Die Presse hatte die relativ schnell in eine Schublade gepackt. Da stand dann drauf, okay, so links wie die Linken, gleichzeitig so konservativ wie die FDP und CDU in Wirtschaftsfragen und in Migrationsfragen, so wie die AfD hieß es dann immer. Da dachte ich mir, stimmt denn das wirklich? Dem will ich auf den Grund gehen. Und hab mir Bücher durchgelesen von Sarah Wagenknecht und war der Meinung, nee, da haben die Medien wahrscheinlich beim Labeln nicht richtig aufgepasst. Aber im Großen und Ganzen haut es schon ein bisschen hin, aber bei einigen Sachen liegen sie völlig daneben. Aber wenn das stimmt, was ich in ihren Büchern entdeckt habe, dann hat die Partei mein Herz. Und dann kam es, wie es kam. Ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Und plötzlich saß ich da im BSW-Büro und war Pressesprecher für das BSW. Das war die abgekürzte Variante. Das war die ganz, ganz kurz abgekürzte Variante. Es gibt noch eine etwas längere. Ich weiß jetzt nicht, ob der Podcast dafür ausreicht.
Wir haben Zeit.
Ach, ist das so, ja?
Na klar. Wenn wir sie schon mal da haben, dann wollen wir uns auch die Zeit nehmen.
Okay. Also die etwas längere Variante hat damit zu tun, dass Katja Wolf und ich uns schon kennen, seit wir Kinder sind. Wobei wir uns wirklich nur kennen im Sinne von auf der Straße gesehen haben. Hintergrund ist der, dass unsere Eltern in der gleichen Hut wohnen, in der gleichen Gegend. Mhm. Und dadurch sind wir uns schon sehr früh öfter mal begegnet. Und dann haben sich unsere Wege eigentlich nicht weiter gekreuzt. Wir wussten aber voneinander und vor allen Dingen wussten wir eben, meine Mutti kennt deine Mutti. Ne? Und das bindet sehr, auch wenn man sich persönlich gar nicht so sehr kennt, aber zu wissen, dass die eigenen Eltern gut befreundet sind miteinander, das macht dann schon wieder was aus. Und bei uns war das der Fall. Und Katja ist dann ihren Weg in die Politik gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, die ist ja
also noch 89
nach der Wende. Ja. Genau, aber davor war sie noch Landtagsmitglied gewesen, Landtagsabgeordnete. Sie war eine der Jüngsten, die damals in die PDS eingetreten sind, was eine Parallele zu Sarah Wagenknecht übrigens ist.
Ja.
Also nach der Wende in die PDS einzutreten, wo alle davor ausgetreten sind.
Sarah Wagenknecht ist nämlich im Frühjahr 89, ja, ist die in die SED eingetreten, gell, Sarah Wagenknecht?
Genau, die sind noch früher reingetreten. Da hieß es noch SED.
Ja, richtig? Genau.
Und Katja Wolf ist dann in die Nachfolgepartei PDS eingetreten. Und zwar, weil sie durchaus auch vorhatte, vieles von dem zu bewahren, was an der DDR noch gut war. Oder was Gutes, was rettenswert war. Und das war beispielsweise dieser herausragende Jugendsender DT64. Mhm. An den sich unsere Generation vielleicht noch erinnern kann. Ja. Ich durfte schon gleich gar nicht.
Nee, sagt mir auch nichts.
Also der war legendär, auch zu DDR-Zeiten, weil der eben durchaus schon aufmüpfig war und einen besonderen, und es eben wie ein Jugendsender tatsächlich verstanden hat, Jugendliche anzusprechen. Und den wollte sie retten, die Katja, und hat da diverse spektakuläre Aktionen unternommen dafür, ist beispielsweise auf den Inselsberg gestiegen, um dort Protestkundgebungen abzuhalten und so weiter. Das habe ich Anfang der 90er schon so ein bisschen mitbekommen, ihre politische Karriere, weil ich da schon beim Thüringen Journal war und hin und wieder darüber berichtet habe. Und dann plötzlich höre ich mich selbst 2023 von ihr erzählen in meiner Sendung. Also ich selbst habe das anmoderiert, dass Katja Wolf die Partei Die Linke verlässt und zum Bündnis Sarah Wagenknecht überwechselt. Und das war ein Impuls, ein Meilenstein und ein starker Auslöser dafür, mich mir Gedanken darüber zu machen, ob ich dann vielleicht auch Mitglied dieser Partei sein sollte oder mich zumindest noch mehr mit dieser Partei beschäftigen sollte. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich Katja kontaktiert habe und gesagt habe, pass mal auf, ich würde gerne bei euch einfach mal Mäuschen spielen und zuhören, wenn ihr euch trefft, um zu erfahren, welche Ziele und Pläne ihr verfolgt. Und da hat sie gesagt, geht klar, wenn wir das nächste Mal ein großes Treffen haben, bist du dabei. Und kurz darauf erhielt ich eine SMS von ihr, in der stand, Sarah will dich treffen. Und wenn sie so eine SMS bekommt, mit diesem Text, dann haut das sie erstmal nach hinten um. Ne? Dann denkst du so, oh wow, das ist ja spannend. Und es kam also dazu, dass Sarah Wagenknecht in Erfurt war für eine Pressekonferenz. Und im Anschluss daran hatten wir die Gelegenheit, uns ein Stündchen lang zu unterhalten. Und nicht direkt unter vier Augen, da waren noch ein paar mehr Leute dabei. Aber die saßen alle mehr oder weniger schweigend dabei. Und wir haben uns intensiv miteinander unterhalten, was unsere Gemeinsamkeiten sein könnten und wie wir einander helfen und unterstützen könnten, auf dem Weg Politik zu machen in Deutschland. Das war ein spannendes Gespräch. Mhm. Und so begann es letzten Endes. Und sie hatte damals vorgeschlagen bei diesem Gespräch, wenn schon, denn schon. Mein Plan war nämlich, tatsächlich noch nicht gleich einzusteigen, sondern tatsächlich erstmal die Partei als Beobachter zu verfolgen und mir anzuschauen, was die so machen, bis zur Bundestagswahl nächstes Jahr und mich dann erst zu entscheiden, ob ich da politisch wirksam werden will.
Aber dann kam es anders.
Und Sarah Wagenknecht hat das nicht so gesehen. Genau. Die hat gesagt, nee, das machen wir mal ganz anders. Wenn, dann haben wir eine Landtagswahl vor der Brust in diesem Jahr und ich sehe sie da direkt schon als Listenkandidat. Und zwar ziemlich weit vorn. Mit ihrer Prominenz sehe ich sie da ziemlich weit vorn. Und da habe ich erst eine schweißnasse Hände gekriegt und einen kurzen Atemaussetzer, weil das nicht die Lebensplanung war, die ich bis dahin auf dem Schirm hatte. Und von diesem Augenblick begann sich in meinem Kopf ganz viel zu überschlagen. In meinem alltäglichen Leben war davon kaum was zu spüren. Ich konnte darüber mit so gut wie niemandem sprechen.
Ist ja wahrscheinlich auch sehr schwierig, also stelle ich mir sehr schwierig vor. Sie haben ja vorhin gesagt, Herr Quasefahrt, dass die Medien diese Partei schnell gelabelt hatten und sie sich dann über Bücher ein bisschen da anders belesen haben. Letztendlich sind sie ja Teil der Medien gewesen und auch in der Lage, diese Recherchen, diese Berichterstattung zu beeinflussen. War das schwierig für Sie, dann zu sehen, okay, da wird jetzt so oder so drüber berichtet und Sie sind eigentlich schon fast in der Partei?
Das war extrem schwierig, ja, weil sie, das ist ein Spagat, den sie dann machen. Ne? Auf der einen Seite nehmen sie eine Partei sehr viel mehr unter die Lupe, als man das als Journalist ohnehin tun würde. Insofern, als dass sie sich natürlich jetzt auch mit den Inhalten und mit ihren Personen auseinandersetzen. Wo kommen die her? Was haben die bisher für eine Politik gemacht? Was zeichnet die aus? Was sind deren Ziele? Und auf der anderen Seite verfolgen sie natürlich auch extrem, was die Medienkollegen machen und tun. Welche Schlagzeilen produzieren sie? Wie versuchen sie, sich der Partei anzunähern? Da gab es ja ganz am Anfang extreme Unsicherheit. Was ist das für eine Partei? Das konnte man auch vielen Artikeln anlesen. Und viele Journalistenkollegen haben es mit dem durchaus nicht ganz verkehrten Credo gehalten. Im Zweifel lieber ein bisschen kritischer, als sich vorwerfen zu lassen, man würde hier blauäugig auf irgendjemandem auf den Leim gehen. Das habe ich gelesen, gehört, gesehen und gespürt und dachte mir, okay, die machen es der jungen Partei nicht leicht, aber das würde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Insofern hatte ich da einerseits ein bisschen Verständnis dafür und andererseits manchmal auch ganz schöne Bauchschmerzen. Und dann dachte ich aber, okay, aber Sarah Wagenknecht ist eine taffe Frau, eine kluge Frau. Und ich habe ja gleichzeitig auch gesehen, wie sie das, wie sie damit umgeht in diversen Talkshows und Gesprächen und Interviews. Und da habe ich gemerkt, also die bringt so leicht auch nichts aus der Ruhe. Und davon habe ich mich einfach anstecken lassen.
Okay. Jetzt ist es ja so, als in meinem politischen Bewusstsein die BSW aufgetaucht ist in Thüringen, habe ich sofort gesagt, ohne in die Tiefe zu schauen, jawohl. Und als der starke Rückhalt kam bei den ersten Umfragen, habe ich gedacht, jetzt gibt es die Möglichkeit, wahrscheinlich gemeinsam mit der CDU, eine Regierungsmehrheit zu erzielen in Thüringen. Habe sofort gesagt, das kann es sein. Und habe mich aber noch gar nicht mit dem Inhalt der BSW beschäftigt. Und dann habe ich gehört, unter anderem ein Interview von Bodo Ramelow, ich weiß nicht, ob es bei Markus Lanz war oder irgendwo anders, der dann gesagt hat, ja, was ich aber überhaupt nicht verstehe, dass eine Sarah Wagenknecht eigentlich immer für ihn eine Kommunistin war, ihn von links kritisiert hat. Und er jetzt sagt, Moment mal, jetzt auf einmal, jetzt ist sie in der BSW, ist ausgestiegen bei den Linken, zieht sie in Erwägung, mit der CDU zu koalieren, aber mit uns, mit den Linken, nicht. Und er sagt, das verstehe ich nicht.
Sagt Bodo Ramelow. So. Und ich soll das jetzt für Sie verstehen.
Interpretieren, bitte.
Interpretieren, okay. Ich versuche mal meine Interpretation von dieser Aussage von Bodo Ramelow. Ist nicht leicht. Ich glaube, zum einen müssen wir anerkennen, dass Menschen sich entwickeln. Und das sollten wir niemals aus den Augen verlieren. Das ist ja durchaus ein Wesenszug, den wir uns selbst immer zugestehen und bei anderen immer negieren oder zumindest nicht wahrhaben wollen. Sondern sobald wir jemanden in eine Schublade gesteckt haben, bleibt der da auch lange Zeit drin und hat Schwierigkeiten, wieder rauszukommen. Leider. Und Sarah Wagenknecht war lange Zeit in der Schublade Kommunistin und kam da auch nicht mehr raus. Und da konnte die 10 Bücher schreiben, aus denen hervorging, also das ist lange gegessen. Das war wichtiger für auch meine lieben Kollegen von der Journalie, und ich sage das nicht böse, das ist ein Wort, das ich tatsächlich liebevoll meine, haben damit Schwierigkeiten, jemanden in seiner Entwicklung zu begleiten und die neuesten Meilensteine dieser Entwicklung gebührend zu würdigen. Und Sarah Wagenknecht hat sicherlich irgendwann mal als Kommunistin begonnen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, sie war Mitglied der Kommunistischen Plattform. Ja. Wenn ich mir aber ihre Bücher anschaue, stelle ich fest, dass sie einiges dazu gelernt hat im Laufe der letzten 30 Jahre und das dazu geführt hat, dass sie sich in Wirtschaftsfragen eher der Mitte zugewandt hat. Und das hat für mich zumindest nichts mehr mit Kommunismus zu tun. Zumal auch das Revolutionäre, also das Umstürzlerische, also dass wir müssen das Staatsgefüge aus den Angeln heben und einen komplett neuen Staat errichten, das ist ja völlig raus. Das findet ja überhaupt nicht mehr statt. Sondern dass die Verfassung der Bundesrepublik für sie bindend ist, das steht ja überhaupt nicht mehr zur Debatte. Und insofern muss das auch ein Bodo Ramelow anerkennen, glaube ich, dass es hier eben nicht mehr mit der gleichen Sarah Wagenknecht zu tun hat, die damals Mitglied in der SED geworden ist. Das ist, glaube ich, wichtig.
Also ich glaube, da haben Sie auf jeden Fall einen Punkt, dass man die Entwicklung der Menschen immer schnell aus den Augen verliert und vergisst oder sich nur darauf festlegt, woher sie kommen und nicht, welchen Weg sie gerade gehen. Vielleicht müssen wir jetzt mal inhaltlich ein bisschen über das Bündnis Sarah Wagenknecht sprechen. Wenn Sie sagen, Sie haben mit Frau Wagenknecht da dieses Gespräch geführt, vermutlich ging es ja da auch über Inhalte. Ich weiß jetzt nicht, wie Ihr Geheimhaltungskonzept dazu ist, ob Sie uns erzählen dürfen. Aber mich interessiert, welche Inhalte haben Sie denn bei der Partei gesehen, die Sie letztendlich überzeugt haben?
Das ist eine ganze Menge. Mich hat am allermeisten fasziniert der Umgang mit der Eigentumsfrage. Also damit meine ich das Privateigentum an Produktionsmitteln. Das ist ja ein feststehender Begriff in der Ökonomie und über den schon Marx geschrieben hat und an dem wir uns auch als Schüler in der DDR, politischen Oberschule, durchaus die Zähne ausgebissen haben. Im Staatsbürgerkundeunterricht, im Geschichtsunterricht wurde da reichlich darüber fabuliert. Welche Auswirkungen es hat für einen Staat, wer Eigentum an Produktionsmitteln hat, das ist grundlegend. Im Kommunismus, Sozialismus war es halt so, dass Produktionsmittel Staatseigentum waren im Großen und Ganzen. Das hatte Vorteile und das hat auch extreme Nachteile. Und im Kapitalismus ist es eben anders so. Produktionsmittel gehören in private Hand. Das hat Vorteile und das hat eben auch Nachteile. In China haben wir so eine merkwürdige Mischform. Der Staat ist dort Investor und Planer einerseits und auf der anderen Seite gehören die Produktionsmittel aber dennoch in private Hand. Das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Und dieses Spiel mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, das treibt sie in ihren Büchern auf die Spitze. Und da dachte ich erstmal, das gefällt mir gut, weil das rauskommt aus dem Denken, das wir in der Betrachtung unserer Bundesrepublik haben. Da sind wir ja nun mal, was das Wirtschaftssystem angeht, ganz klar im Kapitalismus. Und Menschen mit Kapital sind also in der Lage, in Produktionsmittel zu investieren. Und Menschen, die kein Kapital haben, können das nicht. Und das wiederum hat diverse soziale Folgen und Auswirkungen. Das heißt, wenn ich über die Produktionsmittel verfüge, habe ich auch das Recht, den Gewinn einzustreichen. Und das stellt Sarah Wagenknecht in ihren Büchern in Frage, ohne direkt aber auf Kommunismus und Sozialismus umzuschwenken. Und stellt die Frage, gibt es andere Besitztumsmöglichkeiten jenseits des gewöhnlichen, ich habe die Maschinen, also kann ich auch darüber entscheiden, wer den Gewinn einstreicht. Und sie beantwortet das auf ganz unterschiedliche und durchaus kreative Weise. Und hinzu kommt, dass das nicht mal ihre eigenen Ideen sind, sondern dass sie dabei im Prinzip einer Denkrichtung folgt, die in den 40er, 50er Jahren, vor allem in den 50er Jahren, als Freiburger Schule bereits für Schlagzeilen gesorgt hat. Das ist im Prinzip das theoretische Fundament gewesen, auf dem unser Wirtschaftsminister, der für das Wirtschaftswunder in den 50er Jahren verantwortlich war, unter Konrad Adenauer. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen.
Ich auch nicht.
Verdammt, der mit der Zigarre, der dicke Mann mit der Zigarre, der hatte die soziale Marktwirtschaft ja erfunden und entwickelt, beziehungsweise aus dessen Feder floss das. Ja. Und die wurde ja in der Bundesrepublik durchaus erst einmal eingeführt, wenngleich mit extremen Abstrichen. Abstrichen insofern, als dass sie noch viel extremer gedacht worden war. Extremer im Sinne von, man kann das mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln auch anders lösen, als es derzeit in unserer Gesellschaftsordnung, die ja schon stark neoliberale Anstriche hat, als es derzeit der Fall ist. Das fand ich das größte Faszinosum.
Es klingt auch sehr theoretisch.
Zu spielen.
Das klingt auch sehr theoretisch, Herr Quasenbart. Ich kann mir darunter noch gar nicht so viel vorstellen. Können Sie da nochmal konkret sagen, was bedeutet das jetzt? Was steht im Wahlprogramm unter dem Thema Eigentum? Was will Sarah Wagenknecht?
Davon steht relativ wenig im
Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist was, was Sie jetzt eher aus den Büchern ziehen, nehme ich an.
Deswegen ist es wichtig, sich mit einer Person zu beschäftigen, weil Wahlprogramme sind zunächst einmal eine Zusammenfassung von das und das könnten wir tun. Und die dürfen nicht zu theoretisch werden, das lesen sie die Leute nicht. Mal abgesehen davon lesen ohnehin die wenigsten nur Wahlprogramme. Insofern steht da tatsächlich kaum was drin. Und um zu wissen, wohin die Reise geht, muss man ein bisschen tiefer graben. Und wenn man das tut, findet man dann eben auch was. Und das fand ich faszinierend. Aber um ein praktisches Beispiel zu nennen von Eigentumsformen, die von den gewöhnlichen abweichen, kann ich tatsächlich ein Beispiel nennen, das bei uns auch in der Bundesrepublik schon häufig zu finden ist. Und das ist die gute alte Genossenschaft. Mhm. Ja, bei einer Genossenschaft sind ja quasi die Genossenschaftsanteilbesitzenden, denen gehört der Laden. Und nicht nur einer einzelnen Person, also einer Unternehmerin oder einer Unternehmerfamilie. Und das heißt, die Genossenschaft investiert, macht vielleicht Gewinn, aber der Gewinn wird aber dann unter Genossenschaftsanteilenden aufgeteilt. Nicht zu verwechseln dann mit einer Aktiengesellschaft, da fließt ja der Gewinn aus dem Unternehmen raus an diejenigen, denen die Aktien gehören. Mhm. Und das müssen ja nicht die gleichen sein, die im Betrieb arbeiten. Und das ist häufig hinderlich, weil dann eben Gewinne aus dem Betrieb abgezogen werden und nicht mehr in Innovation oder neue Ausrüstung investiert werden können.
Okay.
Das klingt alles furchtbar
ja, ja.
trocken und langweilig, aber das ist unter Fundament unserer Gesellschaftsordnung und deswegen ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, finde ich.
Aber kommen wir jetzt nochmal konkret auf Thüringen. Wie gesagt, das Wahlprogramm ist sehr kompakt, man könnte auch sagen sehr kurz. Jetzt gibt es zwei Vorwürfe, die ich immer wieder höre. Der erste Vorwurf ist es nicht eine große Gefahr, mit einer Einzelperson über ganz Deutschland hinweg zu werben? Viele sagen jetzt auch, Sarah Wagenknecht ist hier, glaube ich, mit 12.000 Plakaten in Thüringen plakatiert, aber die steht ja gar nicht zur Wahl. Und das Zweite ist, ich glaube, Bodo Ramelow hat das mal gesagt, das ist ja wie ein Kalifat. Ich glaube, Sarah Wagenknecht hat das auch mal so gesagt, dass man in dieser Partei, also wenn ich jetzt eintreten will, ist das nicht so einfach. Ich kann nicht einfach in die BSW eintreten, sondern sie hat gesagt, ich brauche eine Empfehlung. Ist das so?
Ja, das stimmt. Das ist übrigens bei jedem Volleyballverein so. Wenn Sie da eintreten wollen, brauchen Sie eine Empfehlung.
Nee, ich habe einen Basketballverein, da brauchen wir keine Empfehlung. Also da kann man erstmal.
Okay.
Da kann man erstmal. Aber und jetzt nochmal auf die erste Frage: die Gefahr einer Einzelperson als die Signalfigur?
Ist insofern gegeben, als dass, wenn die Person erkrankt oder anderweitig ausfällt, wir wollen ja nicht mit dem Schlimmsten rechnen.
Ja.
Also wenn sie jetzt einfach mal 14 Tage krank ist zum Beispiel, weil sie sich eine Magen-Darm-Grippe eingefangen hat, dann fehlt die schon. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass es um sie herum, Sarah Wagenknecht hat die Partei ja nicht alleine gegründet, sondern zunächst mit einer Handvoll von Menschen, die ihre Ideen teilen. Und das muss man sich tatsächlich vorstellen, die, wenn sie ausfällt, dann ist da durchaus schon, sind da 2, 3, 5, 8, 12 Personen da, die sie würdig vertreten können.
Ja.
Auch bei Reden, auch bei öffentlichen Auftritten, auch bei Fernsehauftritten. Sie tritt ja auch nicht in jeder Talkshow auf, sondern da sieht man auch einen Fabio Di Masi, da sieht man eine Frau Muhammad Ali beispielsweise sitzen. Also das BSW wird ja durchaus durch viele Gesichter vertreten und insofern sehe ich da keine unmittelbare Gefahr, wenn Sarah Wagenknecht jetzt mal aus dem einen oder anderen Grund für längere Zeit ausfällt.
Okay.
Und allen ist ja klar, dass wir nicht eine Person als Idee haben, sondern dass wir eine Idee als Idee haben.
Aber es erscheint also anders.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, viele Leute sehen aber genau die Person und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nicht auch ganz bewusst so gemacht wird. Also nicht ohne Grund wird ja das Gesicht von Sarah Wagenknecht dann da drauf gedruckt und auch ihr Name ist ja der Parteiname. Dementsprechend glaube ich, und Sie haben es vorhin gesagt, das ist eine intelligente Frau, das sagt auch zum Beispiel Markus Lanz ganz oft, auch wenn sie von den Meinungen her auseinandergehen, sprechen die eigentlich immer oder spricht er immer sehr positiv von ihnen und auch in den Talkshows muss man sagen, ja, die ist schon tough und kann sich durchsetzen, aber letztendlich wird die Partei ja dann auch von ihr einfach getragen und ist dann das Ikonische an dieser Partei und das war, glaube ich, eher worauf deine Frage abzielt und nicht, ob sie jetzt mal krank sein darf oder so.
Und ein Thema, was natürlich da auch immer in den Talkshows, worauf sie natürlich immer auch angesprochen wird, aber es muss ja auch für alle, die in ihrer Partei sind, ein Thema sein, ist natürlich der Krieg. Und da gibt es immer wieder
Bevor wir das Thema Krieg ansprechen, möchte ich gerne noch was zu dem Punkt sagen, ob Sarah Wagenknecht, die hängt ja überall auf den Plakaten und man kann die gar nicht wählen. Weil ich das so oft höre, möchte ich gerne dazu noch ein Sätzchen verlieren, weil mir das wichtig ist. Die Leute sind ja nicht dumm. Ja? Und ich verstehe deswegen die Journalisten häufig mit ihrer Frage nicht. Den Leuten ist doch völlig klar, dass die Sarah Wagenknecht in Thüringen nicht wählen können. Die sind doch nicht blöd. Die Leute wissen doch, dass sie eine Idee wählen, ein Konzept. Ja, über ein Konzept, das wir von einer bestimmten Politik haben, und zwar das gesamte BSW. Das ist den Leuten doch sowas von klar. Deswegen verstehe ich immer Journalisten nicht, die uns auch auf diese Frage festnageln wollen. Ja, die steht doch aber gar nicht zur Wahl. Das steht aber auch gar nicht zur Debatte, ob die zur Wahl steht. Sie verkörpert aber mit ihrem Gesicht, und da gebe ich Ihnen jetzt recht, das ist eine Ikone, das ist ein Gesicht, ein Symbol, aber gleichzeitig verkörpert sie aber auch die Idee, indem sie sich hinstellt als Menschen, die Idee zu erläutern, in der Lage ist. Wie viele andere im BSW auch.
Ja.
Also die Gleichzeitigkeit ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Und da fallen eben Journalisten, die nur in der Lage sind, in entweder oder zu denken, in diesen beiden Kategorien. Man kann doch nur entweder ist man ein Symbol oder man ist eine von vielen. Man kann beides gleichzeitig sein.
Aber,
und das ist der Punkt.
aber andererseits sage ich jetzt mal, natürlich ist der Wähler nicht dumm, aber wenn ich jetzt durch Thüringen fahre und sehe Bilder von am Wahlplakaten, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass Sarah Wagenknecht die einzige ist, die dort abgebildet ist, die ich nicht wählen kann. Richtig oder falsch?
Ist sie die Einzige, die sie nicht wählen können?
Also zumindest ist uns nicht bekannt, oder mir nicht bekannt, dass andere Parteien Menschen auf die Wahlplakate drucken, die man dann am Ende nicht wählen kann.
Also nicht in
Aber ich glaube,
kann.
Also ich verstehe auch schon, was Sie meinen, Herr Quasebart, und wahrscheinlich, das ist ja die Idee letztendlich hinter dieser Partei, eben eine charismatische Person vorne hinzustellen und zu sagen, wählt diese Person, die ist unsere Anführerin. Aber vielleicht kommen wir mal auf den Punkt mit dem...
Das ist ja nochmal sehr interessant mit dem Krieg, wo immer wieder der Eindruck entsteht, so ist es im Bundesprogramm wohl auch zu lesen, dass viel Anti-Amerikanismus hinterlegt ist. Wenig, ich sag mal, Kritik an den russischen Kriegsverursachern. So, das ist immer, mit dem sie auch konfrontiert wird immer, wo sie sich auch dagegen wehrt, aber wo man auch als neutraler Zuschauer immer den Eindruck gewinnt, warum ist diese Frau, ich sage jetzt mal bisschen plakativ, vielleicht auch übertrieben, Russland freundlich und Amerika feindlich. Dieser Eindruck entsteht immer wieder irgendwie und den kann man sich irgendwie nicht erwehren, habe ich zumindest den Eindruck.
Okay. Lassen Sie mich langsam anfangen. Ich glaube, Menschen wollen hören und sehen, was sie hören und sehen wollen. Aha. Und wenn man einmal in so einer Schublade drin ist, oh, die ist aber russlandfreundlich, dann kommen sie da ganz schlecht wieder raus. Sarah Wagenknecht leitet jeden Satz, den sie über den Ukraine, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine beginnt, mit den Worten ein, dass das völkerrechtswidrig ist, dass das überhaupt gar nicht geht, und dass das selbstverständlich verurteilt gehört. Und sie macht das quasi gebetsmühlenartig, jedes Mal. Und ich frage mich, hören die Leute nicht zu? Also das würde sie doch nicht machen, wenn sie eine Russlandfreundin wäre. Sie verurteilt Putin. Sie sagt, Putin kann man nicht trauen. Aber man muss Politik machen, die zu einer Lösung führt. Hier ist wieder in vielen Menschen ist ein ganz extremes Schwarz-Weiß-Denken. Wir können nur für die USA sein und das heißt, wir müssen gegen Russland sein oder andersrum. Nee, sage ich dann. Das ist übrigens fatal, wenn ich nur in der Lage bin, in diesen beiden Kategorien zu denken. Wenn ich Politik machen will, muss ich mir ganz schnell angewöhnen, zu sagen, ich kann sowohl das eine als auch das andere. Also ich kann gegen die USA sein und ich kann auch gleichzeitig gegen Russland sein. Und ich kann trotzdem versuchen, mit beiden Staaten klarzukommen. Mhm. Weil mir bleibt auch gar nichts anderes übrig. Ich kann Putin kritisieren und kann trotzdem mit ihm Politik machen. Ja. Weil mir bleibt häufig gar nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, viele wissen es gar nicht, aber Deutschland bezieht nach wie vor Erdöl und Erdgas aus Russland. Nicht über die Nord Stream 2-Leitung, sondern über die Druzhba-Leitung. Die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber das läuft nach wie vor. Also das funktioniert und das ist nicht immer Teil der Medien, weil Medien das nicht wahrhaben wollen, weil es einfach keine spannende Geschichte ist. Ja? Eine spannende Geschichte heißt gut gegen böse, schwarz gegen weiß, groß gegen klein. Das lässt sich super gut erzählen. Alles andere, was komplexer ist, haben Journalisten manchmal den Eindruck, oder ich habe den Eindruck, dass Journalisten glauben, die Geschichte wird jetzt zu kompliziert, können wir unseren Lesern nicht zumuten. Zumindest nicht in den Zeitungen mit den großen bunten Buchstaben. In den Zeitungen, die auch bereits in Kleingeschriebenes und Kleingedrucktes, da sehe ich diese Differenzierung durchaus. Aber ich sehe wenige Menschen, die sich die Artikel bis zum Ende durchlesen, verstehen und dann darüber sprechen. Mhm. Fernsehen hat den Nachteil, Fernsehen setzt eben auf diese extremen Gegensätze. Eine schöne große Schublade, da packe ich jemanden rein und da lasse ich den nicht mehr rauskommen. Und da müssen wir auch bereit sein, selbst dazuzulernen als Rezipienten, also als diejenigen, die vor dem Fernsehen sitzen und uns das anschauen. Wir müssen anerkennen, hier ist jemand, der ist durchaus in der Lage, sowohl als auch zu denken.
Okay.
Und das halte ich für so wichtig. Wir leben hier in Europa auf einem Kontinent und zu diesem Kontinent gehört Russland traditionell geschichtlich schon immer mit dazu. Wir können langfristig keine Politik gegen Russland machen. Und natürlich ist Wladimir Putin jemand, dem wir nicht vertrauen können. Aber wir müssen doch mit dem Staat, mit Russland, früher oder später klarkommen. Ja? Also nur weil wir uns jetzt hier auf die Hinterbeine stellen und mit den Flügelchen schlagen, hört erstens dieser Krieg nicht auf. Und zweitens wird am Ende dieses Krieges auch Russland nicht aufhören, weiter zu existieren, sondern dann müssen wir mit einem Russland klarkommen.
Da gehe ich vollkommen, mit.
Wenn wir auf einem gemeinsamen Kontinent eine Lösung finden, in der alle mit im Boot setzen, auch Russland. Und das hat mit Amerika-Feindlichkeit nichts zu tun.
Ja, es klingt alles sehr gut, wie Sie das sagen, Herr Quasebart. Und ich würde auch sogar mitgehen dabei, dass man das muss. Aber das, was ich von Frau Wagenknecht darüber gehört habe, klingt eigentlich immer eher danach, dass sie die NATO kritisiert, dass sie viel davon spricht, abzurüsten. Und das ist für mich, also ich sehe da nicht die Lösung dahinter. Sie haben selber gesagt, man kann Putin nicht vertrauen. Viele Gesprächseinladungen sind schon gescheitert. Viele diplomatische Versuche sind ja unternommen worden und sind gescheitert. Ich sehe tatsächlich, also ich sehe da nicht, wo die Lösung von der BSW kommt und welchen Ansatz sie verfolgt, außer zu sagen, ja, wir sind eine Partei des Friedens, wir wollen abrüsten, aber das kann ja am Ende auch nicht die Lösung sein, wenn dann dasteht, dass die Ukraine von Russland annektiert wird am Ende.
Jetzt sprechen wir über Bundespolitik und da wird es natürlich interessant insofern, als dass das BSW ja noch nicht am bundesrepublikanischen Ruder steht und dort die Richtung des Schiffes sozusagen bestimmt.
Das stimmt, aber den Ansatz...
Im Prinzip die Ampel, ne?
Ja, den Ansatz haben sie ja aber... Also den Ansatz verfolgt ja Sarah Wagenknecht durchaus und auch... Also den repräsentiert sie ja auch, so wie sie darüber spricht.
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ich glaube, eine Bundesrepublik, die es ernst meint mit wir müssen verhandeln, die sollte sich viel mehr ins Rüstzeug werfen, um die großen globalen Mitspieler hier ins Boot zu holen. Ich glaube, wir müssen aufhören, in den beiden großen Blöcken NATO und Rest zu denken. Weil dabei vergessen wir völlig, dass die Welt in der Zwischenzeit eine andere geworden ist. Wir haben den globalen Süden nicht auf dem Schirm beispielsweise, wenn wir NATO und Rest der Welt denken. Wir haben Brasilien, wir haben Südafrika, wir haben Indien, wir haben China nicht mehr auf dem Schirm. Und die gehören aber mittlerweile alle dazu. China ist schon seit Jahren kein Entwicklungsland mehr, sondern ist bald dabei, die USA in Sachen Bruttowirtschaftsprodukt zu überholen und ist dann der stärkste wirtschaftliche Player auf dem Kontinent. Und das ist jemand, mit dem man sich nicht verscherzen sollte auf der einen Seite und auf der anderen Seite, mit dem man allerdings gut Verhandlungen beginnen kann. Und wenn China und Indien und auch Brasilien und Südafrika sich beispielsweise zusammen mit Russland hinsetzen und sagen, unter welchen Bedingungen könnte dieser Krieg denn aufhören? Und wir wären da mit dabei, indem wir vielleicht Einladende wären oder jemand, der diese Gespräche in anderer Weise befürwortet, dann könnte das zu Lösungen führen. Davon bin ich überzeugt. Ich lese davon und ich sehe davon zu wenig, aber ich halte das für einen gangbaren Weg. Okay. Und sicherlich wird dies BSW, wenn es die nötige Regierungseinfluss hat, ich rede gar nicht von Regierungsgewalt, aber Einfluss auf die Regierung hat, sich dafür einsetzen.
Okay, kommen wir jetzt mal wieder, das war ja der eigentliche Grund unseres Podcasts, von international auf Thüringen wieder zurück. Nehmen wir jetzt mal an, am Sonntag ist Wahl, es gibt ja die Wahlprognosen, nehmen wir jetzt mal an, BSW kriegt 22%, CDU kriegt 23%, die Linken kriegen 11%, die SPD kriegt 7%. Habe ich jemand vergessen? Nein. Okay. So, jetzt, wir wollen ja auch mit Steffen Quasebart reden, nicht nur über Sarah Wagner reden. Was macht die BSW? Sonntag, die Wahl ist jetzt geschehen, die Ergebnisse habe ich gerade genannt. Wie geht es jetzt weiter?
Können Sie nochmal wiederholen? Kurz, für unsere Zuhörer ist es besser, okay. Wenn wir uns jetzt nochmal kurz auf okay. geistige Augen holen.
Also ich hoffe mal, die Prognosen stimmen so ungefähr. Ich sage jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal AfD 29, CDU 23, BSW 22, Linke 10 und wen habe ich vergessen?
SPD
7, sage ich jetzt mal so. Was macht die BSW jetzt in Thüringen?
Wenn ich das wüsste.
Oder ich fange mal andersrum. Ich glaube einer so neuen Partei wäre es, glaube ich, für den Lernprozess ganz gut, erstmal aus der Opposition heraus zu gestalten, sage ich jetzt mal so, wenn es übertrieben klingt. Aber es sieht ja jetzt so aus, als ob diese Phase für die BSW übersprungen werden muss. Weil es ist ja dann, nehmen wir ruhig mal an, die BSW macht 23, dann sind wir bei 46 mit CDU, falls die BSW, das ist jetzt auch ein bisschen der Ansatz meiner Frage, mit der CDU koalieren würde, dann hätte man ja eine Regierungsmehrheit. Das heißt, die BSW würde sofort nach dem ersten September, würde in die Regierungsverantwortung kommen. Wollen Sie das?
Können wir uns angewöhnen, über das BSW zu sprechen, das
okay.
Bündnis.
Okay.
Ich werde sonst wahnsinnig, ich habe mal Knoten im Kopf.
Nein, wir müssen erst mal uns dran gewöhnen, ja, okay. Aber die Frage bleibt trotzdem.
Mhm. Die Frage ist nicht, was ich will.
Ja. Was will das Bündnis?
Wie jede Partei auch, wird es darum gehen, sowas wird immer in der Partei besprochen werden, wohin die Reise geht. Und da zählt die Meinung Einzelner nichts dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß es im Moment noch nicht. Ich denke über die eine wie die andere und dann die dritte und die vierte Option nach. Und wege das für und wieder ab. Bespreche mich mit Menschen, die ich für klug genug halte, diese Fragen abzuwägen in gebührender Form und alles im Auge zu behalten, was dabei bedacht werden wird. Ich habe noch keine Antwort darauf. Es ist so eine der schwierigsten Fragen, die gestellt werden in letzter Zeit. Und die Antwort darauf ist nicht leicht. Deswegen kann ich Ihnen da keine geben. Ich weiß es nicht. Wir können aber gerne mal ein paar Möglichkeiten durchspielen, wenn Sie das wollen.
Einfach
zu verstehen, wie ich darüber denke.
Ich bin ja kein Politprofi, aber ich gehe davon aus, dass das Bündnis bis zum 1. September verschiedene Prozedere vorher schon mal bespricht. Oder sehe ich das falsch?
Also diskutiert wird das in der Partei selbstverständlich, natürlich, so wie das auch im Stammtisch diskutiert wird, ganz genau. Mit allen Möglichkeiten, die dazugehören.
Dann spielen wir doch mal vielleicht zwei Varianten mal, Sie haben es ja gerade angekündigt, spielen wir zwei Varianten mal kurz durch.
Jawohl. Und zwar? Welche schwebt Ihnen vor?
Es geht ja mehr darum, was Sie sich vorstellen können, das wollen wir ja wissen.
Wir können es ja ruhig mal machen, weil ich mache mir Sorgen darum, dass wir eine Regierungsmehrheit haben, dass wir eine regierungsfähige Regierung haben in Thüringen. Das heißt also, fangen wir mal an mit CDU, BSW. Könnte ja funktionieren, dass die Mehrheit bekommen, gemeinsam.
Nee, rein rechnerisch nicht. Ich sehe hier nur 45% auf dem Schirm.
Ja, gut. Also wenn wir den Prozent kitzeln wir irgendwo noch raus,
Ja, aber die 5%, das ist viel. Das fehlt schon viel. Das geht nicht. Also BSW und CDU zusammen reicht nicht.
Okay, dann nehmen wir nochmal die SPD dazu.
Genau, weil die Linken können wir nicht mit reinnehmen. Mm-hmm. Da ist ja dieser Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen CDU und Linken.
Genau.
Also müssen wir die SPD dazu holen.
So. Das ist aber vorstellbar.
Das wäre möglich. Ich sage, es ist möglich. Mathematisch ist das möglich.
Aber jetzt nochmal.
Man kommt über die Mehrheit.
Aus Ihrer Sicht wäre es dann für das Bündnis eine Option, in Regierungsverantwortung zu gehen? Oder sagt man dann doch lieber, nee, lass uns erstmal jetzt hier das ganze Politikgebaren spüren und aus der Opposition heraus zu arbeiten?
Das ist eine Frage, die kann man wirklich nur wie ein guter Anwalt beantworten. Und wie antworten gute Anwälte?
Gegenfragen.
Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ja. Es kommt drauf an, wer lädt ein, unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort. Aber sagen Sie mir, nicht ohne Grund wird diese Frage von Politikern immer wieder abgelehnt, weil man sich vor der Wahl, kann man nicht sagen, also wenn man seriös Politik machen will, kann man vor der Wahl nicht sagen, wie es nach der Wahl aussieht. Und darum ist das alles Kaffeesatzleserei, was wir machen. Und es entzieht uns unfassbar Energie, die wir für den Wahlkampf brauchen, wenn wir über solche Fragen nachdenken. Wenn es nach mir geht, hätte ich natürlich am liebsten eine absolute Mehrheit und würde in der Lage sein können, im Landtag zu regieren, ohne einen Koalitionspartner fragen zu müssen, wohin die Reise gehen soll. Also wenn es nach mir geht, hätte das BSW am Wahltag 51%, satt und sicher im Sattel und könnte dann Politik machen in Thüringen.
Okay. Die Position zur AfD in Thüringen vom Bündnis?
Ich sehe schon die Schlagzeile vor meinem geistigen Auge nach diesem Satz von mir.
Aber so viel Zuhörer haben wir auch nicht, dass wir jetzt hier in der Bildzeitung landen oder
irgendwas. Ist ein Kandidat an Größenwahnsinn.
Also die Position zur AfD?
Na, die ist doch klar.
Sagen
also mit der AfD kann man keine Koalition eingehen.
Okay.
Aber
das ist doch schon mehrfach wiederholt worden, glaube ich.
Wie sehen Sie das denn, dass Sie ja durchaus viele Zuläufer haben aus der AfD? Also das ist ja eigentlich auch kein Geheimnis, dass die quasi rüberwandern. Was wir natürlich begrüßen, weil ich sag mal, lieber BSW als AfD, sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber letztendlich muss man sich ja auch mit dem Gedanken dann vertraut machen, dass das dieselbe Suppe ist, in der sie dann fischen, oder selbe Teich, in dem sie dann fischen. Und das ist ja auch ganz bewusst wahrscheinlich so gemacht. Also die BSW will ja auch da Wahlkampf machen, wo die AfD-Hochburgen sind. Wahrscheinlich mit dem Ansatz, dass sie wissen, dass das die Wählerschaft ist, die sie für sich gewinnen können. Aber ist das dann nicht vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn man weiß, okay, der Populismus ist vielleicht auch einfach, auch in den eigenen Reihen dann da zu finden?
Also zunächst einmal halte ich es für wichtig, dass wir uns um Wähler kümmern und dabei auch auf dem Schirm haben, egal welcher Couleur. Mhm. Also wenn ein Mensch unzufrieden ist in Thüringen, dann hat er ja Gründe dafür. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und wenn der sich auf den Schirm geschrieben hat, aufgrund seiner Unzufriedenheit eine Partei zu wählen, die dann anschließend wahrscheinlich nicht regieren kann, dann ist das eine verschenkte Stimme aus meiner Sicht. Und deswegen sollten wir uns um solche Menschen bemühen und ihnen zeigen, ich kann verstehen, dass du unzufrieden und dass du stinkesauer bist, weil du jetzt gerade 10, 15 Jahre erlebt hast, in denen wirklich so gut wie gar nichts in Thüringen passiert ist. Also nichts, was wirklich nennenswert wäre. Sondern stattdessen wurde die Karre immer mehr in den Dreck hineingeritten, getrieben, gezogen. Und jetzt möchtest du es denen da oben mal so richtig zeigen. Aber du kannst es denen da oben viel besser zeigen, wenn du eine Partei wählst, die nach der Wahl auch wirklich was wuppen kann. Und das ist eben leider nicht die AfD, das ist eben das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht. Weil wenn die an der Regierungsmacht sind, können sie auch wirklich was ändern. Und darum wäre ich dumm, wenn ich mich nicht um die AfD-Wähler bemühen würde. Natürlich tue ich das.
Das ist auch nachvollziehbar. Jetzt bin ich
Wähler.
Ja, genau. Jetzt bin ich ja von Hause aus Lehrer und Bildung ist ja immer, ich sag mal, die Sau, die durch jedes Dorf getrieben wird, bei jeder Wahl sozusagen. Das macht natürlich auch das Bündnis. Was ist denn, was wird uns denn bildungstechnisch erwarten? Ich weiß, Sie wollen, dass die Grundschule, dass man wieder sicher lesen und schreiben kann, dass, ich glaube, die Kitas kostenlos Essen anbieten, dass es Sprachtests gibt für Kinder, weil in den Grundschulen teilweise nicht mehr Deutsch gesprochen wird. Was ist denn da bildungsmäßig zu erwarten? An Änderungen. Sie haben ja gesagt, wir wollen was verändern. Ja.
Ganz viele Punkte haben Sie schon genannt, dass die Kernkompetenzen gefordert werden sollen. Lesen, Schreiben, Rechnen in der Grundschule. Dass die Kinder eben mit digitalen Devices erst nach der Grundschule wieder konfrontiert werden sollen. Wohl wissend übrigens, dass sie im Elternhaus ja ohnehin ab dem dritten Lebensjahr ein Handy oder ein Laptop oder ein Tablet-Computer in die Hand kriegen und also nicht als komplette digitale Idioten groß werden, sondern meistens schon sehr viel früher, was das Digitale angeht, wissen, wie sowas zu bedienen ist, noch vor ihre Eltern es überhaupt wissen können. Also da sehe ich zum Beispiel kein Problem darin, in der Grundschule dann zu sagen, nee, hier jetzt in diesen Räumlichkeiten machen wir das mal nicht, hier lernen wir mal ganz analog, weil Kinder müssen auch anfassen, müssen auch miteinander sprechen, müssen soziale Kompetenzen, und das heißt für mich auch miteinander klarkommen lernen. Und das lernen sie nicht, wenn da ständig so ein Ding läuft.
Aber kann man das nicht vereinen? Also ich finde das spannend, dass Sie das gerade als Medienmensch, der 32 Jahre bei den Medien war und der ja auch wahrscheinlich ein Verständnis von Medienkompetenz hat. Also wir beim KiKA sind sehr darauf aus, gerade Kinder darin auszubilden, mit Medien besser umzugehen und auch die Eltern übrigens besser darin auszubilden, damit umzugehen. Und Sie sagen jetzt, nee, in der Grundschule braucht man das nicht, obwohl man es vielleicht als Dreijähriger schon anfängt zu benutzen. Widerspricht sich das dann nicht? Also finde ich spannend, dass Sie das dann so, dass Sie diesen Punkt auch dann so unterstützen können, als alter Medienmensch, sag ich mal.
Ja, weil ich, wie gesagt, weil ich davon ausgehe, dass Kinder ohnehin den Umgang mit Medien lernen. Das müssen sie aber über ihre Eltern lernen, finde ich. Also Medienkompetenz kann ich nur als Vater und Mutter vorleben. Das kann in der Schule nicht geschehen. Da fehlt einfach dann fehlt einfach die Zeit dafür, die Kernkompetenzen zu bringen. Das ist auch eine Zeitfrage. Ich habe nur ein gewisses Budget im Jahr an Stunden, die ich Kinder in der Schule beschulen kann, während Eltern ihre Kinder in der übrigen Zeit haben. Und da halte ich es für wichtig, dass wir uns darüber einig sind, wer was macht. Und Medienkompetenz gehört für mich in erster Linie zu den Eltern. Und wenn Eltern sagen, das schaffe ich nicht, dann müssen sich Eltern an die Nase fassen, finde ich. Also ich habe auch zwei Kinder großgezogen und bei mir gab es zu Hause übrigens, was das Kinderfernsehen angeht, nur einen einzigen Sender. Und das war der KiKA.
Das ist schön zu hören.
Weil ich da ja beim KiKA auch gearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich bin der Programmtrailersprecher für den KiKA gewesen.
Ja, doch.
Und habe den Programmtrailer gesprochen. Deswegen kannte ich das KiKA-Programm und die Qualität des KiKA-Programms. Und habe dort Medienpolitik bei mir zu Hause in der Familie betrieben, indem ich zum Beispiel gesagt habe, also wenn wir Kinderfernsehen gucken, dann nur KiKA oder auf der ARD vielleicht noch die Sendung mit der Maus. Aber die gibt es ja auch im KiKA, insofern gegessen. Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Na, aber ich mache nochmal, also zwei Sachen, die ich für sehr interessant halte. So einmal, ich beschäftige mich auch ein bisschen damit. Ich glaube, Manfred Spitzer unter anderem hat Untersuchungen gemacht, dass ein Lernzuwachs in der Schule durch Computer nicht feststellbar ist, nicht signifikant ist. Computer, Tablets, Laptops sind wichtige Unterstützer, aber es ist nicht in keiner wissenschaftlichen Studie der Welt nachgewiesen, dass Kinder mit Computern besser oder mehr lernen. Ja, aber was ich in der Schule jetzt erlebe, und Sie haben ja die Verantwortung den Eltern übertragen, das sehe ich ganz genauso, aber Eltern können, ich arbeite in der Regelschule, diese Verantwortung bei weitem nicht mehr leisten, weil es zum Beispiel gar keine kompakten Elternhäuser mehr gibt, weil wechselnde Partner sind und so weiter, dass Kinder überhaupt nicht mit dem Handy umgehen können, dass Eltern überhaupt nicht mehr reinschauen, was Kinder zum Teil posten, was sie für Videos drauf haben. Wir haben da Erfahrung gemacht in der Schule, da kriege ich Gänsehaut beim Erzählen, was Kinder im Alter von, keine Ahnung, 12, 13 Jahren für Videos auf ihren Handys hatten, wo ich sage, um Gottes Willen, warum schaut hier keiner mehr da rein? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, das ist eine spannende Frage, wie man damit umgeht. Die Verantwortung, habe ich das Gefühl, wird immer mehr in die Schule verlagert, weil es Elternhäuser nicht mehr leisten können. Das ist ja nicht nur in der Mediengeschichte, so in anderen Sachen auch. Aber Schule kann es auch nicht mehr leisten.
Ja, da stimme ich Ihnen absolut zu. Also, Sie rennen bei mir offene Türen ein. Umso mehr würde ich darauf pochen, dass Eltern sich ihrer Verantwortung hier gerecht werden. Also, ich glaube, als Eltern ich kann doch nicht als Vater oder als Mutter Kinder auf die Welt bringen und dann sagen, okay, sobald ihr aus dem Kindergarten raus seid, Schule kümmere dich mal.
Ja.
Das ist ein völlig falsches Verständnis von Eltern sein.
Richtig.
Also, da muss ich doch auch mal Eltern in Frage stellen, die so denken.
Naja, aber es ist ja nicht immer nur das Denken, sondern manchmal sind ja auch andere Faktoren wie Zeit zum Beispiel da gegeben. Aber vielleicht gehen wir mal
Nein,
weg
nein,
von dem.
nein, da möchte ich, nein, nein, das ist eine Ausrede. Das ist eine Ausrede. Es ist für die meisten Eltern ist es eine Entscheidung, sich Kinder anzuschaffen. Ja, die meisten Paare starten zu zweit, da stimme ich Ihnen zu. Also, in einem Punkt stimme ich Ihnen zu, wenn jemand, nachdem das Kind geboren und auf die Welt gekommen ist, plötzlich trennt sich die Beziehung und meistens ist es ja die Mutter und die Mutter steht als Alleinerziehende da und die kommt plötzlich in Zeitnot. Da habe ich Verständnis dafür. Und der würde ich auch nicht reingrätschen wollen oder sie dafür verurteilen wollen, dass ihr die Zeit fehlt, sich um dieses und jenes auch noch zu kümmern. Aber sobald Mutter und Vater oder welche Paarkonstellationen auch immer noch zusammen sind, solange zählt, sind das für mich alles nur Ausreden, ich habe keine Zeit. Davor hatte man vorher Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Also Kinder, das führt mich ja noch viel, viel tiefer, sich eben darüber Gedanken zu machen, wenn ich mir Kinder anschaffe, dass das wirklich auch eine Investition ist in mein eigenes Leben und dass ich deswegen auch bereit sein muss, in Vorkasse zu gehen, was Zeit etc.
Ja gut, aber ich glaube, da werden Sie wenig auf Zuspruch stoßen, Herr Quase, weil die wenigsten Eltern, die ich kenne, würden sagen, sie haben genug Zeit für alles, was sie so leisten müssen als Eltern. Und die
Nee,
damit
ich rede
alleine
über
zu lassen
Verantwortung.
in der Frage
Ja.
Medienkompetenz, finde ich persönlich fahrlässig, aber es ist auch okay, wenn wir da jetzt unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Und weil Sie das
Okay.
Thema Kinder angesprochen haben, mich interessiert tatsächlich noch, wie Ihre beiden Töchter denn jetzt dazu stehen, dass sie das Thüringen-Journal verlassen haben und jetzt bei das BSW da jetzt ja
Aktiv sind.
beruflich aktiv sind.
Also bei uns wurde ja schon immer am Küchentisch über Politik gesprochen.
Ah.
Und zwar
Das
leidenschaftlich.
ist schön.
Das lag gar nicht mal unbedingt an mir, sondern das hat richtig doll zugenommen. Also meine Frau und ich, wir haben schon früher, als die Kinder noch klein waren, viel auch über Politik gesprochen. Und wir sind in der Zwischenzeit geschieden, aber das Thema spielt bei uns immer noch eine Rolle. Und meine große Tochter, die ist 24, die engagiert sich selbst auch politisch-gewerkschaftlich in ihrer Hood, in ihrer Studierendenumgebung und ist da tief involviert. Die sieht meine politische Arbeit zwiegespalten, weil sie politisch sehr viel weiter links steht als ich. Aber ich glaube, das ist auch so eine Alterssache, ne? Mit dem Alter wird man in bestimmten Fragen etwas konservativer. Das mag sein.
Das stellen wir auch immer
Aber,
wieder fest hier am Tisch.
ja. Aber wir können das gut aushalten, wir zwei, und diskutieren dennoch leidenschaftlich darüber, weil ich auch irgendwann mal, bevor das losging, zu ihr gesagt habe, du, ich würde gerne in die Politik gehen, aber das soll bitte niemals zwischen uns stehen. In erster Linie sind wir Vater und Tochter, und erst in zweiter Linie politische Diskutanten auf einem großen Spielfeld. Und abgesehen davon ist das ja auch reizvoll,
Ja.
sich da die Klingen zu kreuzen, ne? Und zu
Richtig.
gucken, wer die besseren Argumente hat.
Sehr
Und hin
gut.
und wieder argumentiert sie mich auch unter den Tisch, muss ich dazu sagen.
Das ist übrigens,
Und
Das ist übrigens, das ist die Philosophie unseres Podcasts. Das ist ja so ein Mehrgenerationen-Podcast. Das ist ja genau unser Thema, was wir schon seit 3 Jahren jetzt betreiben. Letzte Geschichte. Ich glaube, Sie wollen auch, Sie haben auch einen Podcast mit Ihrer Tochter, richtig? Oder habe ich das?
Ich wollte es gerade vorschlagen.
Wir haben es aber erst auf, ich glaube, 5 Folgen oder so geschafft.
Oh, da müssen wir mal reinhören.
Wie heißt der Podcast?
X meets, also ich begann mal mit dem Namen Boomer meets Alpha, weil sie Generation Alpha ist. Und ich dachte damals noch, weil ich mich in der Tabelle verguckt hatte, ich wäre Generation Boomer. aber ab Folge 2 hieß er dann X meets Alpha oder Alpha meets X vielmehr.
Okay.
Weil ich Generation X bin und sie Alpha haben.
Schön, genau. Danke für die Empfehlung, da hören wir definitiv mal.
Genau. Also ich bin hier auch der Boomer, alles ganz klar. Also, Herr Quasemann, erstmal für mich war es sehr interessant, mal Ihre Stimme zu hören, nicht im Kontext vom Thüringen-Journal. Das war schon mal sehr angenehm. Man merkt natürlich auch, dass Sie Medienprofi sind. Also wir haben uns jetzt auch Zeit genommen. Erstmal Dankeschön dafür. Ich glaube, eine spannende Zeit erwartet uns. Ich würde mich freuen, wenn das für Sie am Ende auch als eine gelungene Zeit zählt. Ich habe ja selber noch eine Talkshow, wo ich auch immer da, nicht nur in Thüringen, auch deutschlandweit Leute einlade. Vielleicht kommen wir da nochmal zusammen, da würde ich mich sehr freuen. Ja, und dann wünsche ich uns einfach, und ich glaube, das haben wir 3 heute ganz gut hinbekommen, dass man sich wieder gegenseitig zuhört. Ich glaube, man kann durchaus verschiedener Meinung sein, das haben wir heute auch gemerkt. Und trotzdem kann man sich gegenseitig respektieren und trotzdem kann man sich zuhören. Und das ist, glaube ich, gelingt uns heute in dieser Gesellschaft leider sehr wenig.
Da stimme ich Ihnen zu. Selbst wenn man am Ende der Diskussion mit der Erfahrung auseinandergeht, wir haben es nicht zueinander geschafft, wir sind weiterhin unterschiedlicher Meinung, aber haben doch die Diskussion über den einen oder anderen Punkt sehr genossen. Das kann ja auch sehr befriedigend sein. Insofern möchte ich auch ganz herzlich Dankeschön sagen. Ich fand es ebenfalls spannend, weil es für mich tatsächlich auch immer noch neu ist, auf dieser Seite des Mikrofons zu sitzen und der Interviewte zu sein. Umso mehr genieße ich das.
Okay. Das freut uns sehr.
Ist das die Premiere beim Podcast? Oder waren Sie schon woanders zu Gast?
Nein, ich war schon in dem einen oder anderen Podcast zu Gast. Unter anderem hat ja auch die Volkshochschule einen sehr, sehr schönen Podcast, Praline oder Bratwurst. Diese Empfehlung wollte ich noch schnell einschieben. Und da bin ich jetzt auch zu Gast gewesen. Der müsste jetzt auch bald zeitnah erscheinen. Okay. Insofern freue ich mich, dass ich da mal Gast jetzt häufiger war.
Sehr schön.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Herr Quasemann, wir sagen schönes Wochenende. Danke für Ihre Zeit und alles Gute für die Zukunft.
Ja, liebe Grüße an die Töchter.
Genau.
Richtig, sehr gerne auch. Jawohl.
Vielen Dank. Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
So.
Ja, oder?
Das war eine ganze Menge jetzt. Aber ich glaube, es war auch ganz gut so. Und ich glaube, wir brauchen jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, oder?
Nee, ich würde es auch am liebsten so ein bisschen stehen lassen, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist natürlich, also man hat, glaube ich, gemerkt, dass wir teilweise unterschiedlicher Meinung sind und als Hosts von Podcasts hat man natürlich das Privileg, am Ende nochmal zu sagen, ja, ich sehe es aber so und so.
Richtig. Und ich glaube auch, wir belassen das einfach mal unseren Zuhörern, das jetzt mal sacken zu lassen, zu interpretieren. Und das Schöne ist, wir sehen uns ja bald wieder.
Ja, wir sehen uns direkt im Anschluss wieder. Genau.
Wir sehen uns ja wieder, aber wir machen jetzt hier erstmal Feierabend. Und also war doch kurzes Fazit von dir.
War ein interessantes Gespräch. Ich, muss auch sagen, es ist auch ungewohnt, dann ihn als ehemaligen Moderator, der übrigens noch, ich habe ja damals noch Führungen angeboten beim Kika und da war sogar ein Aufsteller von ihm immer im Studio, von Herrn Quasemann. Weiß ich, der steht jetzt da wahrscheinlich nicht mehr. Doch, war interessant. Ich bin bei vielen Sachen, muss ich jetzt auch nochmal, gehe ich nochmal in die Recherche und finde es auch interessant, was er dargelegt hat. Ja. Wenn wir im Anschluss dann nochmal darüber.
Genau, darüber müssen wir natürlich nochmal reden und wir haben ja auch den nächsten Gesprächsgast. Also in diesem Sinne wünschen wir euch, ja, hoffentlich habt ihr auch ein bisschen was draus genommen. Ich hoffe aber, dass Politik nicht immer das Thema unserer Podcasts wird. Also ich mag es auch lieber über andere Sachen, weil es ist auch.
Ja, ich muss sagen, ich hätte das nicht gedacht, aber ich freue mich auch mal wieder über so eine ganz normale Sportfolge, wo wir irgendeinen Jogger oder Joggerin
Olympische Spiele, so.
Freue ich mich schon drauf. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein bisschen politisch bleiben. Ich finde es immer spannend, wenn wir auch das Thema Medien mit einführen und da ein bisschen drauf gucken, weil ich glaube, das ist auch einfach wichtig. Und das werden wir mit unserem nächsten Podcast-Partner wahrscheinlich auch besprechen.
So machen wir das. Ihr habt noch viel Spaß und wir sagen einfach Tschüss und bis bald.